Hallo, hier ist Football Quark, diese Woche mit der Preview zu AFC East. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber virtuell zugeschaltet der wunderbare Tobias Dannenberg. Hallo.
Na, moin. Hey, heute Heimspiel für dich. Deine Division.
Ja, also Skype. Meine persönliche Division. Ja, ich bin mega gehypt. Ich bin natürlich bei sowas auch der Typ, der deswegen gehypt ist. Ich konnte nicht schlafen.
Okay. Das hat aber bestimmt nichts mit unserem Podcast zu tun.
In der Vorbereitung ist es halt ein bisschen einfacher, weil es tatsächlich mal Teams sind, die man halt zweimal im Jahr sieht.
Ich wollte gerade sagen, also es ist doch schon dahingehend, also das ist ja dann bei mir, wenn wir zur AFC West kommen, ist auch nochmal spannend, sich ein bisschen intensiver mit den Teams auseinanderzusetzen, gegen die dein Team so oft spielt und einfach in deiner Division nochmal so ein bisschen die Gegner ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen. Ne? Weil man unterschätzt doch immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es sind verdammt viele Teams in der NFL und ja. So ein NFL-Kader umfasst halt auch einfach verdammt viele Spieler. Also es ist immer wieder so, du gehst so ein Team durch und denkst dir, ach ja, stimmt. So, stimmt. Ach, der ist ja da. Das hast du jetzt nicht bei den Startern, aber so bei einem Backup, wo du dir denkst, ah ja, stimmt. Der ist jetzt ja in dem Team. Ah, okay. Ja, gut, okay, dann überdenke ich das nochmal, ja.
Ja, das, wenn man sich irgendwann auch Gedanken über Records macht, dann ist es halt auch immer witzig zu sehen. Also sagen wir mal so, 9-8 in der AFC East ist leichter zu erreichen als in der AFC West, weil du spielst halt zweimal gegen die Jets.
Genau. So.
Und also mindestens zweimal gegen die Jets und hast halt andere Teams, die halt vielleicht nicht so stark sind wie halt in der AFC West, wo halt alle Teams gerade Playoff-Contender sind.
Ja, genau. So. Das macht's halt mega spannend. Ja, und dann, das musst du dir doch immer vergegenwärtigen, auf jeden Fall, wenn du so eine Division predictest.
Genau. Absolut. Deswegen, heute geht's um die AFC East, New York Jets, Miami Dolphins, New England Patriots und Buffalo Bills. Wir machen das wie letzte Woche. Ich habe Platzierung 4 und 2, also die Jets und die New England Patriots. Du hast die Miami Dolphins und die Buffalo Bills. Und ich würde sagen, wir starten hier einfach mal rein. Wir starten mit Platz 4. New York Jets, was war 2021? 4-13. Muss man aber jetzt schon mal sagen, das war schon eine richtig gute Entwicklung. Das war das erste Jahr von Robert Saleh, vom Head Coach Robert Saleh, der von den 49ers gekommen ist. Der hat Mike LeFleur mitgebracht. Der DC Jeff Ulbrich ist auch noch da. Alle drei sind auch dieses Jahr wieder da. Sie haben letztes Jahr die 28 beste Offense oder halt die 5 schlechteste Offense aufs Feld gebracht und die schlechteste Defense mit Platz 32. Aber was halt, finde ich, ganz, ganz wichtig ist bei der Bewertung dieser Saison, es ging in dem Fall im ersten Jahr nicht darum, dass die gewinnen. Keiner ist davon ausgegangen, dass die in die Playoffs kommen. Und es ging darum, Zach Wilson zu testen. Ist er unser Quarterback? Was sagst du? Hat er eine gute Saison gespielt?
Das Ding ist, er hatte keine gute Rookie-Season, aber er war da in guter Gesellschaft, was die Rookie-Class angeht insgesamt. Und ich glaube, deswegen fässt man ihn da so ein bisschen mit Samthandschuhen an. Aber nein, es war dahingehend keine Rookie-Season, wo man sagt, also ich erwarte von einem Rookie nicht, dass er jetzt eine 5.000-Yard-Season oder eine 4.000-Yard-Season oder vielleicht sogar nicht mal eine 3.000-Yard-Season. Er hat zu viele Fehler gemacht. So. Er hat zu viele Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, das kriegt man das gefixt. Ich will Zach Wilson hier nicht abstempeln, aber es war keine gute Rookie-Season von Zach Wilson.
Ja. Genau, also ich bin bei dir, es war keine gute Rookie-Season. Ich habe mir dann bei der Vorbereitung jetzt hier einfach mal angeguckt. Er ist schon besser geworden mit der Zeit. Also im Laufe der Saison gab es nicht diese Rookie-Wall, sondern er ist besser geworden. Und wenn du dieses Katastrophenspiel gegen die Patriots mal runterziehst, mit seinen 4 Interceptions, die er hatte, würde ich sagen, die zweite Hälfte war in Ordnung im Anbetracht der Tatsache, dass er hatte einen guten Running Back mit Michael Carter, und danach hatte er Jamison Crowder, Elijah Moore und Barriers. Und für mich ist das dreimal die gleiche Position. Also dieser Kader war so, ja, also dieser Kader war so ungleichmäßig verteilt, so auch was die Stärken angeht, dass ich hier sagen muss, so, ja, im Anbetracht dieser Tatsache, der beste Pass-Rusher war mit Carl Lawson, war die ganze Zeit verletzt. Die Defense war nicht gut. Die Receiver, sie hatten prinzipiell eine Receiver-Position besetzt und den Running Back besetzt. Und die O-Line war auch nur zur Hälfte gut. In Anbetracht dieser ganzen Umstände haben sie doppelt so viele Siege rausgeholt wie im Jahr zuvor.
Ja, okay. Kannst du einfach so stehen lassen und wann ist doppelt so viel gut, ist jetzt eine andere Frage, aber ja, natürlich, Receiver, du hast schon recht, das ist dreimal Slot, der da rumrennt. Also alle drei Spieler, die du gerade aufgezählt hast, sind so irgendwie so für mich alles Kategorie Slot-Receiver irgendwo. Und die Outside-Präsenz, die Corey Davis hätte sein sollen, ja, die fand irgendwie nicht statt. Also ich glaube, gerade Torben ist Corey Davis größter Kritiker. So, das hat sich schon durch die Season gezogen und auch zu Recht ein Stück weit. Und ich persönlich bin ja immer noch enttäuscht von Denzel Mims. Also ich nehme das ein bisschen persönlich, weil ich hab so gehofft, dass der eine Breakout-Season erlegt und ich weiß noch, als der gedraftet wurde, haben wir den beide gefeiert. Und ist aber halt nicht der Fall. Also ich verstehe deinen Punkt, Zach Wilson hatte definitiv zu wenig Waffen. Da haben sie ja ein bisschen was für ihn getan. Und ich denke, es geht bergauf.
Ja, genau. Richtig, und darum geht es mir jetzt eigentlich bei dieser Prediction auch für 2022. Erstmal, Coaching-Staff bleibt gleich. Das ist schon mal ein positiver Punkt. Ich glaube, Zach Wilson, es war vor der Saison klar, dass der noch ein bisschen Erfahrung braucht. Er hat jetzt Erfahrung gesammelt. Das ist schon mal cool. Wenn ich mir den Draft angucke, natürlich kann man den Breece Hall beispielsweise kritisieren. Ne? Also erstmal, Joe Flacco als Backup zu haben, ist gut. Und Zach Wilson geben wir jetzt einfach mal eine Chance, dass er sozusagen einen Step nach vorne macht. Und deswegen würde ich jetzt hier einfach mal...
Vergiss mal nicht Mike White. Es ist so geil, wie wankelmütig diese Liga ist. Alter. Mike White hatte doch dieses eine Überspiel. Mit irgendwie 400, 500 Yards und x Touchdowns und 0 Ins. Und die ganze Liga so, scheiß auf Zach Wilson. Wir haben Mike White. Er ist die Zukunft. Nächstes Spiel. Also die Gegner hatten halt Tape von ihm. Und dann wussten jetzt, wer Mike White ist. Genau. Ja, und dann halt, Mike White. Und okay. Jetzt wissen wir, wer das ist. Und nächstes Spiel überspitzt jetzt mal so, drei Picks, und 0 Touchdowns und minus 3 Yards ungefähr. Ne? Aber vergiss ihn nicht.
Er ist doch nicht Aaron Rodgers, aber ich mag diesen QB-Room. Du hast Zach Wilson als Talent und Joe Flacco ist in der Kategorie im Moment der perfekte Backup, glaube ich, für die New York Jets. Der kann immer noch abliefern, aber er hat auch nicht den Anspruch zu starten. Das finde ich erstmal gut.
Genau. Mike White ist halt für einen dritten QB auch gut. Also ich habe den jetzt so, klang so ironisch, aber für einen dritten QB ist das auch gut. Also der kann auch mal zweiter QB da werden. Na genau.
Irgendwann so. Ich würde sagen, wenn wir jetzt mal gucken, die Running Backs, du hast Michael Carter, aber anscheinend haben sie Michael Carter, ich fand ihn gut, aber sie trauen ihm an Zeit nicht das zu, was sie einem Breece Hall zutrauen. Und man kann jetzt darüber kritisieren, dass sie mit Breece Hall wieder einen Drittrunden-Pick in die Running-Back-Position investiert haben. Aber darum geht es in diesem Moment nicht, weil er ist jetzt da. Es ist mir relativ egal, wann sie ihn gepickt haben. Er ist jetzt im Kader. Und was er gezeigt hat, ist, dass er ein Three-Down-Back ist. Und das finde ich mal ziemlich gut.
Ja, und das ist halt der Punkt. So, ne? Also Michael Carter hatte eine krasse Season. Also ich hatte ihn noch bei Fantasy, hat sich bezahlt gemacht. Aber er hat ja zusammen bei North Carolina State mit Javonte Williams gespielt und die haben beide krass performt und wurden ja beide im gleichen Jahr gedraftet. Und in meinem Kopf war Williams immer dieser Three-Down-Back und das wird er bei den Broncos auch irgendwann sein, weil Melvin Gordon ist alt und Running Back und kaputt und vieles mehr. Und Michael Carter ist, weiß ich immer nicht, ist das ein kompletter Three-Down-Back oder wird er jetzt bisschen mehr dieser Receiving Back und du hast dein Three-Down-Back in Breece Hall und wenn das so ist, wird das krass und ich verstehe den Gedankengang zu sagen, okay, wir haben unseren Rookie-Quarterback, wie können wir ihn entlasten, wir etablieren ein starkes Run-Game. So, ne?
Absolut.
Und dann gefällt mir die Idee. Also ich feiere Breece Hall, für mich der beste Running Back im Draft, gut, Walker ist auch krass, aber Breece Hall, also mir hat der Pick gefallen, trotz all dem Hate.
Genau, also für mich war es einfach sozusagen, aber wenn ich den Pick bewerten müsste, würde ich sagen, war ein bisschen zu hoch, weil Position zu hoch. Okay. Aber jetzt ist er da und er ist ein qualitativ guter Spieler, der jetzt diesem Roster hinzugefügt wird. Und das kann man ja auch einfach mal loben, jetzt bei der Bewertung dieser Mannschaft.
Ja.
So. Wir dürfen jetzt hier nicht zu ausschweifend werden.
Ja.
So, wir haben also hier schon mal. So
persönliches Ding.
Ja, wir haben jetzt hier also einfach von der Bewertung letztes Jahr zu diesem Jahr. Wir haben einmal die Verbesserung auf Quarterback, die wir jetzt einfach mal voraussetzen. Wir haben die Verbesserung auf Running Back. Dann gehe ich hier Thema Passcatcher. Ich sage jetzt hier nicht Receiver, weil CJ Uzomah ist für mich halt auch ein Passcatcher und kein richtiger Tight End in dem Sinne. Aber du hast jetzt hier nicht, also der Abgang von Jameson Crowder tut natürlich weh. Ne? Aber du gibst hier A, Elijah Moore, den Space, den er braucht. Ne? Du hast Jared Wilson, der halt auch Outside spielen kann, der halt wirklich Inside-Outside spielen kann. Du hast jetzt die Möglichkeit, als Nummer 2 Corey Davis einzusetzen und mehr ist er nicht. Aber er ist eine Outside-Präsenz als Nummer 2 und wenn er nicht performt, hast du immer noch Denzel Mims, der Mane 1 werden sollte, aber vielleicht auch nicht mehr ist als der athletische, große Outside-Receiver. Und da kann ich mir vorstellen, also ich habe das Gefühl, dass mit dem Tight End, mit Jared Wilson jetzt, mit Elijah Moore, der auch ein Jahr mehr Erfahrung hat und mit der klaren Positionierung von Corey Davis und Denzel Mims, gebe ich diesem Receiving Room halt auch mehr Möglichkeiten. Und dann haben sie noch Tyler Conklin auf Tight End, der mir eigentlich sehr gut gefällt. Also auch hier sage ich, Zach Wilson hat ein runderes Waffenarsenal als letztes Jahr.
Ja, genau. Und Crowder, ja, verloren. Aber sie haben halt Braxton Berrios. Und ja, der steppt halt jetzt ab und übernimmt diese klassische klassische Rolle des Slots. Weil bei Elijah Moore könnte ich mir halt auch vorstellen, der hat auch, es kann auch Nummer 1 Receiver werden. Also Elijah Moore finde ich krass. Und Braxton Berrios ist halt ein klassischer Slot, der Crowder ersetzt. Also ja, du hast definitiv mehr Waffen und dieser Receiving Room wird Zach Wilson gut tun.
Und ja. Und das ist halt das Spannende, dass du halt, glaube ich, jetzt im zweiten Jahr unter auch Mike LeFleur, wo du ja auch dieses System erstmal verstehen musst, auch als Rookie-Quarterback, dass du da halt, glaube ich, eine Vielzahl an Waffen brauchst und halt nicht den einen Star-Receiver. Ja. Aber alles steht und fällt mit der O-Line. Und auch hier haben sie investiert. Du hast auf der einen Seite Mekhi Becton und Vera Tucker, aber die andere, du hast Noah Fant, der einen guten Job gemacht hat, aber natürlich, er ist Noah Fant. Er ist jetzt kein Elite-Tackle. Aber du hast halt Leute wie Connor McGovern als Center geholt. Der ist kein Star, aber jetzt ist Center auf jeden Fall keine Schwachstelle mehr. Und du hast Tomlinson geholt. Der ist auch nicht Elite, aber sehr, sehr gut auf Guard. Das heißt, du hast Becton, Vera Tucker, Connor McGovern und Tomlinson und den letzten Spot machen meiner Meinung nach Fant und McDermott untereinander aus. Und dann sage ich auch hier, du hast vielleicht keine Elite-Line, aber du bist besser sozusagen als letztes Jahr und das auch deutlich besser und du hast keine klare Schwachstelle und ich gehe jetzt einfach mal, du hast letztes Jahr, hast du hier die 28 beste Offense gehabt, ich sag, dieses Jahr siehst du hier in der Offense Platz 18. Einfach mal so, wie ich jetzt das Waffenarsenal einschätze, wie ich auch glaube, dass dieses Coaching wirkt und ich glaube, dass diese Offense Potenzial hat und den prinzipiell sozusagen, wenn dem fehlt dieses High-End-Potenzial. Vielleicht fehlt denen auch eine Outside-Präsent wie Julio Jones, weil wir nicht wissen, wie Corey Davis fit bleibt, wie Denzel Mims überhaupt performt. Aber ansonsten sehe ich hier sehr, sehr viel Potenzial in dieser Offense und habe das Gefühl, sie sind auf dem richtigen Weg. Und das, finde ich, ist halt auch bei neuen Coaches halt auch immer wichtig, dass du merkst, hier ist ein Plan dahinter. Man hat bei den Jets immer das Gefühl gehabt, die verpflichten einfach nur Spieler, aber hier ist auf einmal ein Plan dahinter. Und diese Offense gefällt mir erstmal sehr gut. Im Vergleich zum letzten Jahr, darum geht's. Also es ist keine Elite-Offense, aber der Weg gefällt mir. Und man muss jetzt hier auch mal davon wegkommen, dann auf einmal diese Jets nur zu haten, sondern man kann auch mal loben, okay, das, was sie jetzt gemacht haben in diesem Jahr, mit den Free Agents, die sie geholt haben, mit den Picks, die sie geholt haben, das gibt im Großen und Ganzen dann doch irgendwie Sinn.
Mach du zuerst jetzt.
Wir müssen ja ein bisschen zur Defense kommen. Wir reden jetzt schon wieder eine Viertelstunde über Jets und ich habe noch nicht mal über die Defense gesprochen. Ne? Aber was eine absolute Elite-Gruppe ist, wenn Carl Lawson fit ist, ist die Defense-Line. Du hast Carl Lawson als Edge-Rusher, du hast Quinnen Williams, ja, meinetwegen, er ist kein Aaron Donald, aber er ist gut. Er ist sehr gut. Du hast auf der anderen Defensive-Tackle-Position, die nicht von Quinnen Williams besetzt wird, hast du Chadden Rankings, hast du Shepard, hast du Solomon Thomas. Thomas, auch ehemaliger First-Round-Pick. Bei den Raiders nicht so absolut krass gewesen, bei den 49ers auch. Also er ist vielleicht nicht seinem First-Round-Talent gerecht geworden, aber er ist gut. So, und auf der Gegenseite von Carl Lawson hast du einmal John Franklin Myers, der gut ist, der von Jahr zu Jahr besser wird. Und du hast in der ersten Runde Jermaine Johnson gedraftet. Diese Defense-Line ist als Unit von der Stärke her, vom Endlevel-Talent her und von der Tiefe her die beste Unit dieses Teams. Und das passt für mich halt auch zu Robert Saleh, der ja über die Lions versucht, eine gute Defense aufzubauen. Und das hier ist, das haben wir bei den 49ers gesehen, und das ist so bei den Jets jetzt tatsächlich, dass du es merkst, okay, er investiert hier auch Ressourcen und diese Defense-Line gefällt mir echt gut.
Ja, wann glaubst du, sehen wir Johnson nicht nur in der Rotation, sondern vielleicht, dass er Franklin Myers den Starting-Spot klaut?
Relativ früh. Ich halte Johnson für sehr, sehr weit. Also vielleicht schon, ich weiß jetzt nicht, wann sie die Bye-Week haben, aber ich finde Franklin Myers aber auch als Rotationsspieler gut. Also ich mag halt, wenn du drei Edge-Rusher hast, die wirklich gut sind, und das hast du in dem Fall. Und vielleicht hast du ab Mitte der Saison halt Jermaine Johnson als Starter, der sich dann natürlich einfach, weil er talentierter ist, ganz klar durchsetzen wird mit der Zeit. Aber du brauchst sowieso mehr als zwei. Und deswegen ist Franklin Myers hier zu haben für die Tiefe und auch sozusagen ihm wirklich relevante Spielzeit zu geben, total wichtig. Ja. Aber es ist nicht alles Gold. Die Linebacker-Position ist für mich eine Baustelle. CJ Mosley lebt immer noch von seinem Namen. Er ist, glaube ich, nicht mehr der Elite-Linebacker, der er mal war, auch als Off-Ball-Linebacker nicht. Du hast Quincy Williams, du hast Marcel Harris, du hast Sherrod, du hast Nasiruddin. Aber das ist ja nicht die Linebacker-Group, die du haben willst. Also es wünscht sich keiner diese Linebacker-Group. Und für mich ist das hier eine klare Schwachstelle dieser Defense. Die kann überspielt werden über eine starke Defense-Line und über eine gute Secondary, wo ich halt sage, dieses Cornerback-Tandem, was sie jetzt zusammengestellt haben aus Free Agency mit DJ Reed und Draft mit Sauce Gardner, das kann richtig gut werden. So, dann hast du als Safety Jordan Whitehead geholt, und LaMarcus Joyner, bei LaMarcus Joyner bin ich mir ein bisschen unsicher, weil da ist das letzte gute Jahr halt auch lange her. Aber du hast halt mit Holm, Davis, mit Riley, mit Carter auch hier wieder Potenzial in der Tiefe. Ich glaube, dass diese Secondary und diese Defense-Line es vielleicht schafft, die Schwächen auf Linebacker zu übertünchen, weil Jordan Whitehead gefällt mir auch gut.
Ja, Secondary schwierig. Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, Secondary war was waren sie, Platz 32 oder Platz 31 im Passing-Yard zugelassen? Also die waren letztes
30,
Jahr...
30.
Da zum Ende, okay, dann haben sie sich zum Ende scheinbar... Also sie waren auch lange Zeit auf dem letzten Platz. Sie war einfach in der Passverteidigung nicht gut. Und jetzt schaue ich mir das an und denke mir, ihr habt DJ Reed geholt. Prinzipiell finde ich DJ Reed gut, aber DJ Reed ist auch oft ein Slot-Corner gewesen. Und er ist jetzt direkt in so eine Nummer-1-Corner-Rolle reingeraten, weil ja, Sauce Gardner, er hat irgendwie keinen Touchdown am College zugelassen, das ist schön und gut, aber willkommen in der NFL, hier schaut die Welt anders aus. Und das ist mit einem großen Fragezeichen versehen. Kann der von Day One der Number-1-Corner sein? Wie fest er Fuß?
Ja. Für mich Sauce Gardner, für mich in dieser Secondary, damit diese Defense funktioniert, DJ Reed, Slot-Corner oder Nummer-2-Corner, Sauce Gardner, direkt die 1. Anders, also, anders funktioniert das für mich nicht.
Nein, genau, anders funktioniert es auch nicht. Und ich frage mich aber, ob das schon hinhaut. Ne? Also, Sauce Gardner, wenn es einen Corner in diesem Draft gab, der Pro-Ready Day One ist, ja, dann er. Aber deswegen bin ich da noch so ein bisschen skeptisch, weil du warst echt mies letztes Jahr und du musst schon großen Jump machen, sodass man sagen kann, aber entlaste den Rest deiner Defense.
Ja, aber wovon reden wir? Wir müssen ja gucken, sehen wir einen positiven Progress und du warst halt Nummer 30 im Pass und du warst Nummer 29 in der Rushing Defense. Also das war schon mehr oder weniger furchtbar. Du warst insgesamt die schlechteste Defense der Liga und wenn ich mir jetzt angucke, was sie getan haben, wie sich die Defense-Line entwickelt, wie sich die Secondary entwickelt, dann sage ich, dann ist die Defense besser als letztes Jahr Und wenn das hier eine Top 25, Top 20 Defense wird, dann ist ja der Progress da.
Das ja, genau. So, also die Defense hat sich verbessert. Da bin ich bei dir, die Defense hat sich verbessert. Nur ich glaube noch nicht, dass die Secondary so gut wird nächstes Jahr, dass sie andere Units entlasten kann. Die brauchen noch ein Jahr, aber das ist so das Motto der Jets, die brauchen noch ein Jahr, aber die sind halt auch alle noch super jung. Du hast so viel Spieler im Starting-Lineup, die First, Second oder Third Year sind. Das sind so ein großer Anteil. Also Motto der Jets, noch ein Jahr. So, ja, und dann wird es funktionieren.
Und, das, aber das ist doch total cool.
Für mich ja, das ist mega.
Für mich der X-Faktor Corey Davis. Also ich habe letztes Jahr kein gutes Haar an ihm gelassen, aber du, und mit Corey Davis meine ich eigentlich sinnbildlich, du brauchst diese Outside-Präsenz als gute Nummer-2-Receiver-Option, dann, weil das öffnet das ganze Spiel für alle anderen. Das öffnet das Spiel für CJ Uzoma, das öffnet das Spiel für Elijah Moore und es geht darum, Elijah Moore ins Game zu kriegen, weil er dein talentiertester Offense-Spieler ist. Und deswegen brauchst du eine Outside-Präsenz und deswegen brauchst du in dem Fall Corey Davis. Als Prediction, ich gehe noch nicht mit mehr als 5 Siegen, aber auch 5 Siege sind ja mehr als 4. Und sie sind bei mir auch noch Platz 4, aber ich möchte damit auch einfach nur sagen, der Prozess, also der Progress, den die Jets ins Leben gerufen haben, die sind auf dem richtigen Weg. Und ich kann mir jetzt hier tatsächlich mal vorstellen, wie so ein Jets-Team 2024 aussieht. Und dann immer im Anbetracht der Tatsache, dass Zach Wilson funktionieren muss und sich verbessern muss und halt auch wirklich seinem Pick gerecht werden muss. Und ich rede nicht davon, dass er ein Top-5-QB wird, aber Top 15 oder Platz 15 wäre schon mal nicht verkehrt, damit die Offense funktioniert. Und das sind halt so viele Fragezeichen, wo ich noch sage, ja okay, Secondary braucht vielleicht noch ein Jahr, Linebacker ist eine klare Schwäche, aber O-Line und Receiving Group sieht schon mal ganz okay aus, so. Und aber Quarterback ist halt die Position mit dem größten Einfluss, deswegen gehe ich nicht mit mehr als 5 Siegen, aber ich mag, was ich sehe bei den Jets und das ist schon mal gut.
Das ist ja so ein bisschen das Motto der Division. Gucken, was beim Quarterback geht. So, also bis auf die Bills gilt das für alle drei Teams. So, okay, junger Quarterback, mal gucken, was wir dieses Jahr vom Quarterback sehen und damit steht und fällt relativ viel. Mein Rekord für die Jets 6-11. Ich glaube, die holen 2 Siege mehr.
Aber ich habe dann halt mir das Schedule angeguckt und dachte mir, ja, nee, also Gewinnen jetzt nicht gegen die Bengals auf einmal.
Nein, nein, das gewinnen sie. Na, möglich ist in der NFL alles, deswegen lieben wir diese Liga, aber du hast es gesagt, es steht und fällt mit Zach Wilson und ich meine Hoffnung ist, dass sie es schaffen, ein vernünftiges Running Game mit Breece Hall und Michael Carter zu etablieren, weil das kann richtig stark werden. Damit endlich mal Druck von Zach Wilson nehmen. Er hat jetzt Waffen, also let's go, warum nicht? Und ich wünsche es mir für Zach Wilson, weil er hat am College sein Potenzial gezeigt und prinzipiell ist er ja auch ein nachvollziehbarer Draft-Pick der Jets gewesen. Ja, von daher. Okay, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Thema.
Genau, Miami Dolphins.
Miami Dolphins. Vor der Season hatte man ziemliche High Hopes für dieses Team. Man hat Head Coach Brian Flores gefeiert. Jetzt, was ist Brian Flores jetzt? Linebacker-Coach und er hat noch so einen fancy Namen. Senior Defensive Assistant oder so ist er auch noch für die Pittsburgh Steelers. Also das Kapitel Brian Flores ist nicht so rühmlich zu Ende gegangen bei den Dolphins. Scheinbar gab es auch nie so das Vertrauen in sein Quarterback Tua und das ist natürlich dann auch kein guter Nährboden für einen jungen Quarterback, der eh schon von einer Verletzung kommt, sich durchzusetzen und in seinem zweiten Jahr auch noch permanent zu hören bekommt, dass er ja zwischen Joe Burrow und Justin Herbert gedraftet wurde. Also das musste auch erstmal alles wegstecken.
Und Brian Flores wollte eigentlich Deshaun Watson haben.
So, also du bist auch noch richtig unerwünscht, ne? Also richtig traurig, richtige Scheißsituation für Tua. Und trotzdem, also und es war ja trotzdem irgendwie, was war das für eine Season? Also es ist ein NFL-Rekord, den die aufgestellt haben. 7 Spiele verlieren, also sie haben Woche 1 gewonnen, dann 7 Spiele verloren. Und dann 7 Spiele gewonnen, nur um dann gegen Tennessee zu verlieren und trotzdem keine Chance auf die Playoffs zu haben. Das ist ein bisschen bitter. Aber sowas hat es noch nie gegeben in der NFL. 7 Niederlage und dann 7 Siege. Und das zeigt ja, dass dieses Team und wir beide, ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Rekord wir den Dolphins gegeben haben in unserer Vorbereitung letztes Jahr, ist auch völlig egal, aber wir hatten beide eigentlich eine, oder spreche jetzt, oder weiß ich nicht, du auch, oder? Eine relativ hohe Meinung von den Dolphins.
Ja.
Also vom Kader insgesamt, ne?
Ja.
Und dann ist natürlich, also sagen wir es mal so, zumindest war ich sehr überrascht, als sie 7 Spiele am Stück verloren haben. Weil dafür war der Kader dann doch auch letztes Jahr zu talentiert. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, das war letztes Jahr ein Contender oder so, aber dass sie 7 Spiele am Stück verlieren, kam dann doch sehr überraschend. Ja. Aber schauen wir uns an, was ist passiert in dieser Offseason, wie schaut dieses Team dieses Jahr aus? Quarterback, da muss man sagen, Free Agency haben sie Teddy Bridgewater geholt und Jacoby Brissett verloren. Also das klingt für mich immer noch so ein bisschen nach, ja, also wir brauchen schon irgendwie einen High-Quality-Backup. So nur
ja gut, aber Fall. für mich ist das ein Level-Spieler so.
Genau, aber du brauchst ihn immer noch. Du brauchst dieses Level von Spieler hinter Tour. Also du brauchst einen Quarterback, der nicht nur an der Sideline steht und dir die Plays irgendwie mit reingibt und hofft nie das Feld zu sehen. Also du brauchst schon einen Spieler, der zumindest Erfahrung auf dem Feld hat und im Notfall auch mal einspringt. So, und da haben sie halt einen 1-zu-1-Tausch gemacht. Ob das Teddy Bridgewater ist oder Jacoby Brissett, fuck it, who cares? So, ne, von daher, egal, aber das hat nun mal stattgefunden und ist wichtig. So, was Tour angeht, Tuas Umstände waren halt wirklich nicht schön. Ne? Also du hast gar kein Running Game gehabt, was dich entlastet. Wie gesagt, schwieriges Verhältnis mit dem Head Coach. Eine miese Offensive Line, zumindest was Druck angeht, kommen wir gleich zu. Und auch nur begrenzt gute Waffen. Und die Dolphins haben ziemlich viel getan, um es ihm leichter zu machen. Und jetzt liegt es an ihm. Und wenn man sich die beiden Jahre, die er jetzt schon in der Liga ist, anguckt, ne? 6,6 Yards per Attempt Average. Ja gut, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass er eine Completion von 67,8 hat, wenn das dein Durchschnitt ist. Und was Big Time Throws angeht, da liegt sein Wert bei 2,5%, also die Rate, wie viel Würfe wirklich auch Big Time Throws sind. Nur Jared Goff war schlechter. Also es liegt an Tour, er muss es jetzt zeigen, dass er auch ein Franchise Quarterback sein kann. Ich bin an dem Punkt, dass ich sage, okay, und ich weiß nicht, wie es dir geht, er wird nicht mehr Elite, er wird nicht mehr Tier 1. So.
Genau, aber die Frage ist doch eher, wird er ein Jimmy Garoppolo? Und Jimmy Garoppolo wird immer hart gehatet, aber wird er eine Art Jimmy Garoppolo, vielleicht ein bisschen schlechter als Kirk Cousins, jemand, der dir dein System fehlerfrei umsetzt und dir den Sieg nicht versaut und deine Offense am Laufen hält und auf dem Feld hält?
Genau, mach keine Fehler. Mach hier und da mal einen 300-Yard-Game und dann hältst du den Laden hier am Laufen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was sie gemacht haben. Gucken wir mal, ob sie das Running-Game verstärken konnten in dieser Offseason. Letztes Jahr waren sie da auf Platz 30 in Yards und auf Platz 31 in Average. Weil das ist immer fast noch wichtiger, weil wenn dein Average bei 3,5 liegt pro Run, dann hat dein Run-Game einfach nicht funktioniert, weil das ist zu wenig. Das heißt, du musst dann auch mehr Druck auf dein Quarterback nehmen. Mein Guy to Watch letztes Jahr war Myles Gaskin. Und Myles Gaskin ist jetzt der vierte Running Back in diesem Team. So viel dazu. Ne? Weil sie ordentlich zugeschlagen haben. Sie haben Chase Edmonds geholt. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde ein bisschen zu teuer. 12 Millionen, 6 garantiert.
Findest du angemessen für einen Running Back? Definitiv zu teuer, aber darum geht es ja gerade nicht. Er ist jetzt halt da.
Genau, er ist jetzt halt da. Und das Ding ist, ich glaube, deswegen hat er auch so früh gesigned. Hat sich so gesagt, er war einer der ersten Running Backs, der seinen Vertrag untergeschrieben hat. Oh ja, was? 12 Millionen? Ja, alles klar. Miami? Okay. So, da bin ich dabei.
Meinetwegen.
Meinetwegen. Hat mir erstmal prinzipiell nicht so gut gefallen. Ich so, Chase Edmonds, kann der Nummer 1 Running Back, ist das 3-Down-Back und so weiter. Passt das irgendwie, macht das Running Game besser. Aber sie haben halt auch Rashee Mostert geholt und Sony Michel. Und jetzt sage ich, interessante Rotation. Plus den Fullback Alec Ingold von Las Vegas.
Und, also ist auch mal schön, dass du iPhone laufen kannst. Mit dem System, mit McDonald, also der wird ja sozusagen, mit Daniel, du wirst ja sozusagen viel Outside-Run haben und so weiter. Du brauchst ja nicht den Nord-Süd-Läufer, sondern du brauchst ja jemanden, der auch Löcher sieht und so weiter. Und da gefällt mir Chase Edmonds wiederum gut.
Genau, und dann gefällt mir auch ein Sonny Michel gut. Der könnte dieser Workhorse, dieses Workhorse in dieser Offense werden. Der kriegt halt die ganzen Touches, so, der dann auch mal die schmutzigen Yards holt. Dann hast du Edmonds, den kannst du so ein bisschen als Receiving Back benutzen und halt, wie du schon sagst, für diese Outside Runs. Ja, und dass er den Veteran
Roster. Aber du bezahlst doch keinem Running Back 12 Millionen, wenn du den nicht als Workhorse siehst.
Ja, weiß ich nicht, aber ist er denn
für da? Für mich sieht Sonny Michel einfach nur im Notfall das Feld. Also ich sage, Chase Edmonds kriegt hier die Raps, Raheem Mostert kriegt hier noch Raps, wenn er fit ist, und Sonny Michel ist so der Backup, wenn hier einer von den beiden schwächelt.
Ja, das weiß ich nicht. Also okay, Workhorse war der falsche Begriff. Damit meine ich jetzt, ja, okay, Workhorse war das falsche Begriff, weil das bedeutet, dass er die meisten Touches kriegt. Okay, ich weiß, okay, war irreführend. Ich meine mehr, Sonny Michel wird der Typ vielleicht eher, der dann halt mal den Kopf in den Nacken nimmt und diese 2-3 Yards irgendwo holen soll. Ne, dafür haben sie ihn noch geholt, weil das sehe ich jetzt, das sehe ich jetzt bei Edmonds nicht so. Aber dass er der Leading Back in dieser Rotation wird, das ja. Aber es ist halt eine Rotation. Und Mostert, ich meine, der kommt von den San Francisco 49ers, Mike McDaniel, kommt von den San Francisco 49ers, dabei wird er sich was gedacht haben, der wird eine Rolle für ihn haben. Das gibt mir so ein bisschen Eagles-Vibe. Du hast nicht mehr diesen einen Running Back, sondern du hast jetzt hier ein gutes Ensemble an Running Backs, die dir das Running Game irgendwo entscheiden. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, um das jetzt mal runterzubrechen, da haben sie sich verbessert zum Vorjahr. Weil da war Miles Gaskin der Nummer 1 Typ, Philip Lindsay war irgendwie zwischendurch noch da, Duke Johnson war irgendwie noch da und der sah zwischendurch aus wie der beste Running Back. Ne? Also da haben sie auf jeden Fall was getan für Tua, ihn durch ein Run-Game zu entlasten und ihm mit Edmonds auch eine Anspielstation zu geben. Wide Receiver? Ja, na gut, da haben sie jetzt natürlich diesen Blockbuster-Move gemacht mit Tyreek Hill.
Was hältst du davon? Also das würde mich mal interessieren. Was hältst du davon? Weil für mich, also ich habe ein bisschen Sorge bei den Miami Dolphins, dass sie Tyreek Hill und Jalen Waddle nicht richtig in Szene setzen können, sondern dass sie halt immer dieses Kurzpassspiel auf Hill und Waddle machen und einfach hoffen, dass die halt Yards after Catch machen, aber dass sie die Stärken von beiden auch als Deep Threats nicht einsetzen.
Gut, genau, das ist halt das, also wenn du sagst, ihn nicht als Deep Threat einzusetzen, dann ist jetzt die Frage, woran könnte es da scheitern? Entweder kann Tua überhaupt tief werfen, also das glaube ich schon, aber kriegt Tua auch die Zeit? Weil letztes Jahr hat er ordentlich auf die Mütze bekommen, also es gibt keinen QB, der so viel Pressure hatte, also ich rede jetzt nicht von Sacks, aber die, ne, kommen wir gleich zu der Offensive Line, aber er hatte viel zu viel Druck und hat auch gar nicht die Zeit, tief zu werfen. So, wenn das gegeben ist, Offensive Line gibt ihm die Zeit, dann glaube ich schon, dass McDaniel einen Weg findet, die beiden in Szene zu setzen. Und dann weiß ich aber nicht, ist das gut, wenn du zweimal den gleichen Spielertyp hast? Oder ist das eher nicht so gut? Weil ich meine, Tyreek Hill ist wirklich vielleicht einer der besten Receiver der Geschichte in der NFL, der Straight-Line-Speed vereint mit dieser Short-Area-Quickness, also auf engstem Raum seine schnellen Cuts zu setzen. Also der halt eben nicht nur, es gibt unendlich viele, viele, viele Receiver mit Straight-Line-Speed, die du einfach tief schickst und die dann halt einfach schnell sind. Aber Tyreek Hill ist auf engstem Raum auch unglaublich quick. Aber Jalen Waddle ist halt ähnlicher Spielertyp einfach. Das kann aber auch ein richtiges Albtraum-Szenario für gegnerische Defensive-Coordinator sein. Weil du hast halt vielleicht diesen einen athletischen Cornerback, der den Tyreek Hill covern kann, aber also hast du noch so ein Athletikmonster, was dann Jalen Waddle covern kann. Also das kann richtig gefährlich werden. Mir gefällt das prinzipiell. Und wenn du jetzt überlegst, wer ist gegangen? Ja gut, Devonta Parker. Der hatte eine 1000-Yard-Season 2019. Eine in Miami. In
8 Seasons. Ist auch ein ganz also vom Gefühl ist das ja ein ganz anderer Typ. Der ist ja mehr so ein Possession-Receiver. Und was ganz anderes als Waddle und Hill jetzt sind.
Absolut, kannst du nicht so explosiv, nicht so dynamisch und halt wirklich vielleicht eher der mal hier die das First Down holt, so ungefähr. Ne? Und der hat halt von dieser einen Season gelebt. Also Parker oder Hill? Ja, immer Hill. So, ne? Also gucken, was sie aus dieser Kombination machen, wenn sie zweimal irgendwie den gleichen Receiver-Typen haben. Aber also ich weiß nicht, wenn ich DC wäre oder wenn ich Defensive Back wäre in der NFL und ich müsste zum Game Day fahren und ich wüsste, ich spiele gegen Tyreek Hill und Jalen Waddle, dann wäre ich hart angekotzt auf jeden Fall. Also das würde mich hart abfucken, die zu covern. Beide. Das muss ich erstmal schaffen. Von daher verstärkt. Und wer so ein bisschen untergeht, Cedric Wilson. Von Dallas geholt. Starke Nummer 3. Starke Nummer 3 als Slot-Receiver. Hinter Tyreek Hill und Jalen Waddle gefällt mir richtig gut. Und auch der Rookie, Erik Ezukanma, gefällt mir gut. Runde 4, Texas Tech. Ich mag Vergleiche nicht, aber du liest übelst oft, ja, ist ein bisschen wie Deebo Samuel. Und wenn man dann bedenkt, dass McDaniel von den 49ers kommt, könnte so ein Receiver, der im College auch Rushing Yards hatte, durchaus interessant werden. Also Wide Receiver, Passempfänger auch verstärkt. Also auch keine Ausrede für Tua. Tight End, gut, kann man kurz machen. Mike Gesicki geresigned, ist wichtig für Tua, wichtige Anspielstation, spielt jetzt unterm Franchise Tag, wird auch im kommenden Jahr wichtig sein für Tua, hat sich nicht viel getan. Offensive Line war, also du hast schon letztes Jahr gesagt, die relativ oft, die ist nicht gut. Und ich dachte immer so, ja, ja, gut, die ist nicht so gut. Aber die hat 235 Pressures zugelassen und das war mit Abstand der schlechteste Wert der Liga und einer der schlechtesten Werte der letzten 15 Jahre. Und das, obwohl die Dolphins 18,7% RPOs gespielt haben und Tua den drittschnellsten Release mit 2,53 Sekunden hatte. Also hat wirklich schnell den Ball abgegeben. Unter anderem natürlich wegen den Pressures. Und da musste was passieren. Aber auch da ist was passiert. Du hast dir Terron Armstead geholt von den Saints, einer der besten linken Tackle der Liga. Ja, und du hast dir Connor Williams für die Interior Offensive Line geholt. Da verstärkst du auch nochmal einen Spot. Und es ist sogar jetzt, glaube ich, Stand jetzt spielt er sogar Center. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das klappt, ja, weil Williams hat halt immer im Schatten dieser Dallas O-Line gestanden. Also Tyron Smith, Zach Martin, Travis Frederick. Interessant wird jetzt, weil Tua ist ja nun mal Linkshändler, das heißt, seine Blindside ist ja rechts. Und Terron Armstead ist ja linker Tackle. So, wer wird sein rechter Tackle? Ist es Eichenberg? Ist es Jackson? Da muss jemand absteppen. Und das wird nochmal interessant. Wie entwickelt sich die rechte Seite? Weißt du, was mir gefallen würde? JC Treader.
Ja, das könnte das sein. Ich weiß aber Center, nicht, wie die Cap-Space ist. Aber Williams ist ja ein Guard.
Dann. Ja, genau, aber dann kannst du Treader auf Center. Ja, genau, ja gut, das N, aber ja, es genau, würde die rechte Seite, ja, deine Guard-Spot verstärken, ja.
Genau, aber du hast ja deswegen noch lange, hast ja deswegen noch keinen rechten Tackle. Ich glaube, Eichenberg macht den rechten Tackle und ich sehe Austin Jackson als Guard.
Genau.
Als linken Guard und dann hast du Robert Hunt als rechten Guard mit Connor Williams auf Center und ich glaube, dann hast du da ordentlich körperliches Potenzial deiner O-Line, um Leute zu bewegen.
Ja, sehe ich auch so. Ich sehe auch, Eichenberg wird oft auf Guard gesetzt. In vielen Depth-Charts, wenn du so ein bisschen durchs Internet surfst. Aber ich fand, Eichenberg hat eigentlich eine starke Season gespielt und das zweite Jahr wird besser. Ja. Und Jackson ist dann für mich auch eher der Guard. Und dann ist das eine vernünftige Line. Und dann kann man sagen, ja, offensivtechnisch okay, du hast bessere Waffen, du kannst ein besseres Running Game etablieren und du hast eine stärkere Offensive Line und du hast einen Offensive-Minded Head Coach, der aus einem Shanahan-System kommt, was prinzipiell sehr QB-freundlich ist. Also wenn Tua eine Breakout-Season haben soll, dann jetzt. Also besser, also viel besser kann es nicht werden. Und die Defense, ja gut, die Defense war letztes Jahr schon gut und ist auch dieses Jahr gut. Und wenn wir uns da die Defensive Line anschauen, gut, da ist jetzt nicht so viel passiert. Das sind immer noch Zach Zieler und Christian Wilkins auf Defensive End. Finde ich beide prinzipiell gut. Sind beide stark gegen den Run. Das erwarte ich dann auch bei einer 3-4 Defense. Und Raekwon Davis ebenfalls stark gegen den Run und der wird dann in der Rotation mit Adam Butler sein. Also das passt. Und Pass Rush haben sie Melvin Ingram geholt. Ja, das ist jetzt halt so ein Veteran, so ein Routinier, der passt da ganz gut rein. Den kannst du gut als Rotation benutzen. Sie haben Emmanuel Ogba geresigned. Das war der Sackleader letztes Jahr. 9 Sacks. Fällt mir prinzipiell auch gut. Von wem ich mir richtig viel erhoffe und von dem ich auch glaube, dass er richtig stark spielen wird und auch jetzt der stärkste Pass-Rusher an dem Team sein wird, ist Jalen Phillips. Der 8,56 letztes Jahr und hat damit schon den Rookie-Rekord der Dolphins, glaube ich, gebrochen, was das angeht. Und 6,5 in den letzten 8 Spielen. Also von Jalen Phillips erwarte ich mir richtig viel und mir gefällt, dass sie Melvin Ingram, weil der Typ ist ein Locker-Room-Guy, als Präsenz noch dazugeholt haben.
Was gefällt mir
gut.
Gehe ich vollkommen mit. Für mich ist Jalen Phillips auch nochmal so ein richtiger. Also der wird definitiv Double-Digit-Sacks haben. Was sagst du zu Channing Tindall Inside-Linebacker? Also weil den finde ich halt von seinem körperlichen Potenzial total spannend. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon spannend wird für die Liga, aber ich finde den an sich von seinen athletischen Voraussetzungen schon eine Maschine.
Ja, der Typ hat halt Speed, ne? Also ist so ein, aber es irgendwie hat er auch so Oldschool-Linebacker-Vibes. Also das ist doch so ein richtiger Aggro-Downhill-Runner, weißt du, der einfach so das Gap shootet. Und dann hat er auch immer mal gut für einen Tackle for Losses, der halt aber aufgrund seines Speeds auch outside der Box seine Tackles macht. Also ich glaube, das ist auch schon wieder so ein Spieler, der schwer zu verorten ist. Ja, der ist Inside-Linebacker, aber halt so wirklich auch so ein moderner Prototyp von Linebacker. Ne? Wird mal interessant, dann gegen die Patriots, wenn die dann wieder so eine vollgestopfte Box haben und die Linebacker eigentlich wieder massiger sein müssten. Gucken, wie es da funktioniert. Aber trotzdem, guter Draftpick, dritte Runde Georgia. Weil Linebacker-Room ist auf jeden Fall Schwäche der Miami Dolphins. Ne? Also wer läuft denn da rum? Allen Roberts, ist das so ein Oldschool-Running? Oh, das ist so ein Oldschool-Run-Stopping.
Der hat bei den Patriots gespielt.
Naja, gut, dann weiß es ja. Ist doch eher so ein klassischer Linebacker, oder? Allen Roberts, so einer, der primär den Run stoppt. Ginkel, ja. So ein Do-It-All-Linebacker irgendwo. Aber halt
Van Ginkel ist eine Maschine, Van Ginkel ist so, das ist das Workhorse, was du halt so brauchst, der halt tatsächlich ja, genau. Halt alles und nichts kann, so ungefähr.
Ja, genau, ich habe die Stats mal hier. 20 QB-Hits, 4 Sacks, 71 Tackle, 7 Pass-Deflections. Also es liest sich eigentlich ganz gut. Ne? Kann halt alles so ein bisschen. Ja, und du hast Jerome Baker, aber den sehe ich eher so ein bisschen teilweise in der Rotation auf Edge, weil der hat da gut funktioniert mit 15 QB-Hits. Aber Shedding Tindall als Draft-Pick in Runde 3 gefällt mir. Also kann ich nichts gegen sagen. Und das ist eine Position gewesen, wo ein großes Need war. Von daher, ja, Linebacker passt. Und ich hoffe einfach, dass Jalen Phillips richtig rasiert. Aber was mir richtig gut gefällt bei Miami, und da mussten sie sich aber gar nicht so verstärken, weil sie schon stark waren, Defensive Backs. Du hast Xavien Howard und Xavien Howard ist einer der besten Cornerbacks in Man-Coverage in der Liga. So. Und Miami ist eines der krassesten Man-Coverage-Teams in der Liga. Also passt. Also seit 2020 hat kein Team mehr Man-Coverage gespielt als die Miami Dolphins. Und
jetzt ist Howard, die Frage, bleibt das ohne Brian Flores so, der ja aus dieser Patriots-Schule kommt, wo man halt viel Man-Coverage spielt?
Das ist die Frage. Aber ich hoffe, es bleibt so, weil ihr Number-One-Corner geht richtig gut auf, wenn er Man-Coverage spielt. Ja, also er hat die beste Bewertung in der Coverage der gesamten Liga, wenn er Press-Man spielt. Und hat in Man in diesen 2 Jahren 7 Interceptions gefangen und nur 17 First Downs aufgegeben und einen Touchdown. Also er funktioniert richtig gut, wenn er Man-Coverage spielt. Also lass es doch bitte so. Für wen die Man-Coverage nicht so gut funktioniert, ist Byron Jones. Der war ja ein Winter Safety bei Dallas. Ist jetzt dann ja dort, also ist dort schon zum Cornerback umgeschult worden. Das war auch gut für ihn. Der struggelt manchmal so ein bisschen, wenn es zu viel Man-Coverage, aber es ist immer noch ein, ich meine, du musst ihn ja als zweiten Cornerback sehen und dann ist das auch immer noch ein hochklassiger Cornerback. Also mich würde es freuen, wenn sie bei ihrem Man-Coverage-System bleiben und es hat ja auch letztes Jahr funktioniert. So, muss man auch einfach mal so
sagen. Ja, definitiv. Genau. Und sie haben, das ist ja nicht, ja. Die sind ja nicht nur die beiden, die haben ja nicht nur ein krasses Cornerback-Tandem.
Genau. Sie haben halt auch ein unfassbar gutes Tandem auf Safety und ich bin ein Riesenfan. Also diese beiden Rookies aus dem letzten Jahr, Jalen Phillips und Javon Holland, sind für mich ein richtiger Home Run für die Defense. Javon Holland, richtig klassischer Free Safety. Also so ein richtig schöner Safety, den du Single High hinstellen kannst, der die Range hat, das zu covern, der die Winkel gut nimmt. Und das spricht auch wieder dafür, dass du ein Man-Team bleibst, weil du hast den besten Man-Coverage-Corner und du hast einen klassischen Cover-One-Safety in Javon Holland, der nur noch besser wird in der nächsten Season. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also bleib doch bitte dabei. Und du hast mit Brandon Jones einen klassischen Box-Safety, der von allen Safeties die meisten QB-Hits hatte im letzten Jahr. Also von daher, Defensive Back der Miami Dolphins ist Premium, da mussten sie nicht viel verändern. Sie haben Howard geresigned und das war's. Mehr mussten sie da eigentlich auch nicht machen. Von daher, Miami Dolphins.
Du hast sogar noch Eric Rowe, der finde ich sogar auf Slot ordentlich ist und auf Safety ordentlich ist. Und du hast Noah E-Punkt und der anscheinend ein körperliches Potenzial hat.
Genau, das war ja so im Draft die Geschichte. Wann war das? 2020? Ja, ne?
Ja.
Ich glaube.
2020. Ende erste Runde.
Ja. Der hat unglaubliche Wingspan, war das nicht so? Also unglaublich lange Arme, unglaublich groß und richtig krasser Athlet. Genau. Ja, ich meine, lass den doch, der war da roh. Corners brauchen eh ein bisschen länger. Wer weiß, vielleicht hat er jetzt eine Breakout-Season oder lass sie ihm nächstes Jahr haben. Aber für Tief ist er auf jeden Fall gut. So, und dein Nickel-Corner, Nick Needham, den haben sie auch geresigned, die vergisst man leider mal so ein bisschen, ne? Die Slot-Corners. Die hat man immer nicht so ein bisschen auf dem Schirm. Man redet oft nur über die Outside-Corners. Aber der ist auch okay. Den haben sie geresigned. Von daher, Miami Dolphins, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie sich verschlechtert haben. Und der X-Faktor wird sein, kann die Offense, also indirekt natürlich Tour, da kommt man in diesem Team nicht drum herum, aber kann die Offensive Line den Druck von Tour fernhalten? So, und wenn Tour, aber ich glaube, Tour ist ein Quarterback, der muss sich wohlfühlen in seiner Pocket. Mentaler Druck, es wird jetzt unglaublich von viel von ihm erwartet, weil wir sind ja nicht die einzigen beiden, die hier sagen, ja, ey, Tour, das ist jetzt deine Make-oder-Break-Season, das weiß er selber ja irgendwo auch. Du hast eine Verletzungsgeschichte, also von daher spielst du hinter einer guten O-Line, musst du den Ball halt eben auch nicht so schnell wegwerfen. Und das wird hier der X-Faktor. Kann seine Offensive Line halten, insbesondere die rechte Seite, seine Blindside. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist Key für diese Offense. Und was den Rekord der Dolphins angeht, dieses Team hat so viel Potenzial, so viel Talent um Tua herum. Du hast es gesagt, Jimmy Garoppolo ist ein guter Vergleich. Wenn Tua wie Jimmy Garoppolo spielt dieses Jahr, dann ist das eine nice Season für die Dolphins. Und ich glaube, er kann so eine Season hinlegen. Und dann gehen die Miami Dolphins für mich mit ihrem neuen Head Coach 10-7.
Kann ich mir vom Potenzial her vorstellen, 10-7. Werf ist für mich so das Maximum, glaube ich,
für mich aber können. Auch. Ja.
Ich bin hier deutlich, auch hier wieder, einfach aufgrund des schweren Schedules, gegen wen sie alles spielen. Ich bin hier bei 8-9 tatsächlich, also bei einem negativen Record. Okay. Einfach aus dem Grund, ich bin, glaube ich, bei Tour ein bisschen pessimistischer. Außerdem weiß ich es nicht, wie schnell lernt Tour jetzt wieder ein neues System. Was Quarterback-freundlich ist, aber neue Spieler, neues System, vielleicht die Abläufe werden noch nicht zu 100% passen. Und ich glaube, das kann dir halt ein, zwei Spiele einfach verlieren, die du sonst gewinnen würdest vom Potenzial her. Ich glaube, die Defense ist stark, die wird auch stark sein. Aber aufgrund des Schedules und aufgrund von Tour, ja, also ich habe tatsächlich zwischen 10-7, 9-8 und 8-9 geschwankt und bin hier bei 8-9 gelandet erstmal.
Das Ding ist halt, die letzte Season ist unglaublich schwer zu bewerten. Also mit dem Rekord aus dem letzten Jahr kannst du eigentlich nichts mehr anfangen. Und sie haben sich ja wirklich, also ich finde nicht, dass sie nennenswerte Spieler verloren haben, aber sie haben dafür umso mehr nennenswerte Spieler dazugeholt plus Second-Year-Player, die noch besser sein werden. Und auch für mich vielversprechende Rookies, also von daher.
Ja, ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Aber mit welcher Begründung geben wir diesem Head Coach eigentlich diese Vorschusslorbeeren? Der war noch nie Head Coach.
Ja, genau.
Also er kommt aus einem guten Coaching-Tree, ja. Aber das war's halt auch.
Genau. Das war es halt auch. Aber für Tua ist es, glaube ich, besser, einen unerfahrenen Headcoach zu haben und mit dem er jetzt auch zum ersten Mal zusammenarbeitet und ein neues System zu lernen, aber zumindest einen Headcoach zu haben, der ihn zumindest in dem, was man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, wertschätzt. Ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, einfach ein besseres, positiveres Klima um ihn herum, besseres Umfeld. Und ich glaube, das macht auch schon viel aus. Ne? Natürlich ist die NFL irgendwie kein Kindergarten. Ne? Also nur ein positives Umfeld reicht halt nicht. Aber es sind die Shanahan-Lorbeeren irgendwo, ne? Die er da mitbringt. Und,
ich kann das auch absolut nachvollziehen. Und man muss dann halt auch mal gucken, also wie gesagt, auch ich sage ja, 10-7 ist ja absolut im Bereich des Möglichen und sage, es würde mich halt gar nicht überraschen, wenn die jetzt 10-7 gehen und in die Playoffs kommen. So, sie haben Tyreek Hill verpflichtet. Ja.
So, genau. Aber Worst Case 7-10 wird mich aber auch nicht überraschen. Das kann ich mir genauso gut vorstellen. Ja, irgendwie.
Genau.
Das kann auch einfach nicht funktionieren.
Ja.
Aber jetzt 10-7 und ich glaube, wir machen weiter. Nächstes Team, dein Team.
Genau. New England Patriots im Jahr 2021 10-7 gegangen. Passing Offense Platz 14, Rushing Offense Platz 8, Defense Platz 2. Aber auch nur, weil die Passing Defense auf Platz 2 war. Die Rushing Defense war nur auf Platz 22. Zwischenzeitlich waren die Patriots das heißeste Team der Liga. Sie waren auch irgendwann mal auf dem ersten Seed. Das hat dann ein bisschen abgeklungen. Mac Jones ist irgendwann an die Rookie-Wall gerammt. Mac Jones hat aber eine sehr gute Rookie-Season gespielt. Jetzt nicht à la Justin Herbert, aber schon, finde ich, er hat sozusagen, er war die beste Version seiner selbst von dem, was man vor der Saison von ihm erwartet hat. So würde ich sagen. Er hat nichts gezeigt in dem Sinne, dass ich gedacht habe, so, wow, krass. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber sozusagen, wenn ich mir ein Best-Case-Szenario für Mac Jones ausgemalt habe im Draft, dann war das die Saison, die er jetzt bei den Patriots gespielt hat. Man muss sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie viel ist da noch drin? Was die Patriots gut gemacht haben, Hunter Henry, klasse Verpflichtung, Matt Judon, klasse Verpflichtung, Christian Barmore, letztes Jahr in der zweiten Runde, für mich ein Steal. Also sie haben schon eine gute Substanz hingelegt. Jetzt ist natürlich Offseason, Patriots-mäßig, verlieren ganz viel. JC Jackson, ein Top-5-Corner in der NFL verloren. Den OC, Josh McDaniels, verloren. Jacob Johnson, den Fullback, verloren. Dante Hightower hat noch keinen neuen Vertrag, aber auch Calvin Neu und Jamie Collins sind nicht mehr da. Und Jack Mason, einen Pro-Bowl-Guard, auch verloren. Ich glaube, dass diese Saison, die jetzt kommt, eine Art Umbruchsaison ist, die man mit einem bisschen Bleitblick verstehen muss. Die Patriots haben nächstes Jahr mehr als 100 Millionen Cap-Space und ich glaube, dass sie dieses Jahr halt viel ausprobieren werden, um zu sehen, auf wen können wir uns verlassen, wem können wir dann sozusagen, wo haben wir Schwächen, wo wir dann halt punktuell viel Geld investieren können, um dann natürlich auch den Rookie-Vertrag unseres Quarterbacks auszunutzen, weil da ist der Quarterback halt noch günstig. Ich glaube, dass sie die Offense umstellen werden, weil Jacob Johnson hat mal gesagt, sie brauchen kein Fullback mehr und deswegen haben sie ihn nicht verlängert. Deswegen glaube ich, dass sie die Offense mehr in die Hände von Mac Jones geben werden. Ich glaube, Josh McDaniels hat das mit Mac Jones total gut gemacht, aber die haben sich zwischenzeitlich auch selbst ein bisschen behindert, dadurch, dass sie Mac Jones halt so viele Stützräder untergepackt haben und ihm eigentlich relativ wenig Eigenverantwortung gegeben haben. Und ich wünsche mir, dass er sozusagen, dass sich das Playbook ein bisschen mehr öffnet. Man fragt sich jetzt natürlich, es gibt bei den Patriots noch keinen OC. Aber in den News kann man so lesen, es ist entweder Joe Judge oder Matt Patricia, die den Playcaller machen. Das heißt, es wird vielleicht auch wie in der Defense sein, dass es keinen klaren DC gibt und in dem Fall in der Offense keinen klaren OC. Es wirkt gerade so, dass Matt Patricia der Playcaller wird. Aber wir können uns ja, wo wir uns sicher sein können, dass auch Joe Judge einen Einfluss haben wird auf die Offense. Und wenn man sich anguckt, was hat er bei den Giants spielen lassen? Das waren Outside Runs, das waren RPOs und das war Double Tights. Wenn sich die Offense dahingehend entwickelt, dass man mehr Outside Runs mal läuft, dass man also nicht nur Nord-Süd läuft mit Damien Harris als Bowlingkugel, sondern auch so ein bisschen sozusagen variabler wird im Running Game, RPOs einstreut und natürlich auch Double Tight Sets spielt mit Jonnu Smith und Hunter Henry, dann ist diese Offense, glaube ich, variabler als letztes Jahr systematisch gesehen und deswegen kann das sehr gut spannend sein. Also ich meine, der OC ist ja an sich nur ein Titel und in der Defense funktioniert es ja auch ohne klaren DC. Deswegen, ich glaube einfach, das kann in der Offense genauso funktionieren. Wenn ich mir die Spiele angucke, über Mac Jones brauchen wir nicht reden. Der wird der Quarterback sein. Brian Hoyer ist nichts anderes als ein erweiterter Coach. Und Zappi ist halt der Backup in dem Sinne. Ich erwarte von Mac Jones eigentlich, dass er schneller in seinen Ausführungen wird. Und ich erwarte, dass er ein bisschen mehr Eigenverantwortung kriegt. Glaube aber, dass er das auch gut machen wird. Also ich schätze ihn so ein, dass er so dieser typische Patriots-Spieler ist, der sich jetzt reinarbeitet und halt verbessert. Running Back Room ist spannend. Damien Harris ist ein super Running Back, aber spielt um einen neuen Vertrag. Ich glaube, dass man mit Stevenson seinen Spielertyp eigentlich schon im Roster hat und dass Harris keinen neuen Vertrag kriegt. Und wenn man sich nämlich anguckt, wo es hingeht, dann ist die Personalie Pierre Strong, glaube ich, total interessant. Der Viertrunden-Pick dieses Jahr. Der kann nämlich genau das. Der ist schnell, der kann Outside Runs, der ist ein bisschen leichter. Und der ist, glaube ich, eher so Stevenson, Pierre Strong, das sind die Running Backs, auf die ich eher nach diesem Jahr setzen würde. Dieses Jahr ist aber noch das Jahr von Damien Harris. Auf Receiver, ich habe mich richtig doll gefreut, dass man Devonta Parker bekommen hat, zu einem fairen Preis, weil er ist nicht so schnell wie Tyreek Hill, aber er ist der klassische X-Receiver. Und den Patriots haben seit Jahren ein X-Receiver gefehlt. Und wenn der fit ist, hast du jetzt endlich jemanden, dem du mal einen 50-50-Ball zuschmeißen kannst, den du mal die Sticks bewegen lassen kannst. Und dann hast du jetzt tatsächlich, du hast nicht dieses Elite, diesen Elite-Right-Receiver-Room, aber du hast mal jede Rolle besetzt. Du hast den X-Receiver mit Devonta Parker, du hast mit Jacoby Myers und Kendrick Byrne Leute für die Mitteldistanz, die auch eine Outside-Präsenz sind. Du hast die Speedster mit Aguilar, der vertragstechnisch um seinen Vertrag spielt im Trainingscamp, weil den gleichen Spieltypen hast du ja mit Thornton auch schon wieder verpflichtet. Und als Passcatcher wieder gesehen, du hast James White, du hast vielleicht Ty Montgomery, du hast aber auf Tight End den klassischen All-Around-Thailand mit Hunter Henry, der eine starke Saison gespielt hat. Und du hast mit Jonnu Smith den zweiten Thailand, in den du viel Geld investierst, der aber mehr ein H-Back ist, ein Fullback ist, eine Gadget-Waffe ist und auch noch Thailand, den du aber noch gar nicht richtig eingesetzt hast. Das heißt, du hast an sich vom Waffenarsenal her sehr viel variables Matchup-Potenzial, was ich spannend finde, wo ich sage, hier könnten die Patriots eine richtig spannende oder systematisch spannende Offense aufstellen, die eventuell vielleicht gerade noch unterschätzt wird. Wo aber auch sein kann, vielleicht reicht auch das Talent nicht, das kann genauso gut sein. Wo man sich relativ sicher sein kann, ist, dass die O-Line funktionieren wird. Du hast Isaiah Wynn, auch hier ist noch nicht klar, spielt er linker Tackle oder Guard, weil Trent Brown vielleicht wieder von rechter Tackle auf linker Tackle gehen kann. Trent Brown hat im Super Bowl-Jahr linker Tackle gespielt, aber was du sicher sagen kannst, ist, dass Brown, Wynn, Andrews, Cole Strange, der First-Rounder und Onwenu das Starting-Lineup bilden wird und dann weißt du, dass du hier eine Top-10-Line hast. Du kannst die Tiefe in der Offense-Line ein bisschen kritisieren, aber hier ist man wohl einmal von Heron sehr überzeugt, als auch vom Late-Round-Frick Stüber. Wo da jetzt welcher O-Liner spielt, ob Onwenu jetzt Guard spielt oder rechter Tackle, ob Trent Brown linker Tackle spielt und dadurch Wynn nach innen geht, ist ja erstmal egal. Also die werden da schon das beste Matchup sozusagen hinkriegen, damit diese O-Line für sich funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass es eine Verlagerung geben wird, dass die Patriots waren früher ein klassisches Running-Team, dass sie wieder mehr Richtung Passing gehen, dass sie variabler werden und dass sie eine bessere Offense stellen als letztes Jahr. Was sie aber auch müssen. Weil wenn wir zur Defense kommen, dann ist spannend genau das richtige Wort für mich. Du hast eine Defense-Line, wo ich Christian Barmore richtig underrated finde. Der hat die beste Pass-Rush-Win-Rate mit Anzahl seiner Snaps. Gerade als Inside-Faktor richtig gut. Du hast dann noch Leute wie Derrick Rice, du hast Godshaw, du hast Lawrence Guy, die halt solide sind. Aber Christian Barmore kann in der Defense-Line richtig outstanding werden. Und auf Linebacker hast du mit Matt Judon einen super flexiblen Edge-Hybrid, den du auch mal sozusagen Inside schicken kannst, den du rushen lassen kannst, der aber auch covern kann. Der vor seiner Corona-Erkrankung war der Typ Elite. Danach kam er nicht mehr so richtig in Tritt, aber Matt Judon immer noch underrated. Du hast Bentley als Runstopper auf Linebacker und dann wird schon wieder spannend. Wer wird der Linebacker neben Bentley? Und hier sehe ich entweder McGrone, den 5-Runden-Pick, einer meiner Breakout-Kandidaten, bisher nur verletzt gewesen, kam von Michigan, oder Waquon McMillan, der war mal 2-Runden-Pick, der hat auch schon mal richtig Tackles abgeliefert, der war nur letztes Jahr verletzt, der kam von den Miami Dolphins und ich glaube, das ist so ein typischer Patriots-Move, einen Spieler, der so leicht in Vergessenheit geraten hat, jetzt zum Abliefern zu bringen, weil Adrian Phillips haben sie auch nach einer Verletzung mal geholt und der hat dann auf einmal über 100 Tackle gemacht auf Safety. Du hast noch jemanden wie George Uche, wo ich auch sage, ja, okay, Breakout-Kandidat. Du hast eine ganze Defense quasi, die voller Breakout-Kandidaten ist. Und da werden ja nicht alle ihr Breakout erleben. Was du aber hoffen musst. Du musst hoffen, dass ein George Uche regelmäßig Pass-Rush erzeugt. Du musst hoffen, dass ein McMillan die Position des zweiten Inside-Linebackers wirklich ausfüllen kann. Oder ein McGrone das kann, weil Bentley ist ein Runstopper, der ist in Coverage nicht gut. Du musst damit verhoffen, dass Christian Barmore dir den Inside-Pass-Rush geben kann, weil du konntest dich früher immer darauf verlassen, dass du halt Man-Coverage spielen kannst und dass deine Corner sozusagen schon dafür sorgen werden, dass du Zeit hast. Das kannst du jetzt nicht mehr. Deine besten Corner sind Jalen Mills und Malcolm Butler, der schon retired hat. Und das ist eine klare Schwachstelle. Und deswegen gehen die auch weg von der Man-Coverage, von der klassischen wie früher, sondern die werden mehr Zone spielen. Was auch dem Personal geschuldet ist, weil du hast zwar mit Malcolm Butler und Jalen Mills maximal durchschnittliche Cornerbacks, aber die Safeties sind krass. Du hast Kyle Duggar als Strong, du hast Devin McCourty, du hast Jabril Peppers, der ja wirklich, den du auch mal als Linebacker aufstellen kannst im Endeffekt. Gerade wenn du Probleme hast, dass deine Linebacker nicht wirklich gut covern kann, dann kann Jabril Peppers für dich ein Linebacker sein. Und du hast Adrian Phillips, der sowieso ein Schweizer Taschenmesser ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Patriots-Defense im Endeffekt irgendwie mit 3 Defense-Linern, 2 Linebackern und 6 DBs aufläuft und Jabril Peppers dann der Run-Support ist mit Kyle Duggar. Und dass das total spannend sein kann, weil die Patriots spielen sowieso viel Dime. Also warum nicht mal mit 6 DBs aufs Feld? Das Ding ist, du kannst... Ich halte hier einen richtig ekligen Monolog, aber es ist auch mein Team.
Ich wollte gerade sagen, toll, du bist so richtig in deinem Element und man merkt, es ist dein Team, wenn du sagst, ja, der so dieser vierte Linebacker, der irgendwann mal ein Second-Round-Pick war, aber verletzt, aber Breakout und ich mir so denke, hopp, ich bin raus, Tor, mach dein Ding.
Ich glaube, dass du mit viel Three-Safety-Sets spielen kannst, dass du mit vielen DBs spielen kannst. Ziemlich. Ich glaube, dass du wirklich sehr, sehr variabel sein kannst und dass gerade ein Bill Belichick dafür sorgen wird, dass unterschiedliches Matchup-Pot sind, sozusagen zu unterschiedlichen Matchups unterschiedliches Personal auf dem Feld ist. Und du kannst dir aber nicht sicher sein. Letztes Jahr warst du dir relativ safe, dass die Defense halt schon gut sein wird. Das ist jetzt eine krasse Wundertüte und das muss ich als Patriots-Fan auch mal sagen. Also es ist ja nicht safe, dass diese Defense wieder auf Platz 2 landet. Es ist nicht mal safe, dass diese Defense eine Top-10-Defense ist. Also das muss man mal auch ganz trocken so sagen. Aber ich glaube, die Offense ist ein bisschen besser oder variabler als letztes Jahr. Die Defense wird nicht so gut sein. Platz 2 war heftig. Dann hast du einen krassen, schweren Schedule. Die Miami Dolphins sind außerdem besser geworden. Auch die Jets sind besser geworden in der eigenen Division. Auch das darf man ja immer nicht vergessen. Und dann hast du noch die Bills, die auch besser geworden sind. Mein X-Faktor, McGrown oder McMillian, also einfach als Linebacker neben Bentley. Einer von den beiden muss absteppen, dann kann diese Defense funktionieren. Trotzdem gebe ich auch den Patriots nicht mehr als 8 Siege. 8 Siege, 9 Niederlagen, genauso wie den Miami Dolphins. Es ist ein Übergangsjahr. Es ist ich als Fan finde dieses Team, so wie von der Zusammenstellung her, total spannend, weil die Teams in der NFL gehen auf Superstar-Receiver. Die Patriots haben ganz viele Receiver, die halt einzelne klar definierte Rollen haben. Du hast aber eine O-Line, die halt viel schwerer ist als alles, was sozusagen die anderen Teams in der Defense-Line oder auf Linebacker hinstellen. Dafür hast du aber auch im Moment wahrscheinlich noch nicht die klare Antwort darauf, wer ist eigentlich dein Cover-Linebacker? Also, weil ich glaube, Wilson, den sie beispielsweise für Chad Winovich geholt haben, ist es nicht. Der ist für mich auch eher der Run-Stopper, der halt keine klare Schwäche als Cover-Linebacker hat, aber jetzt auch nicht so, dass er als seine primäre Stärke sieht. Deswegen, es wird eine spannende Saison, es wird eine schwierige Saison für die Patriots, aber ich gehe jetzt hier einfach mal mit 8-9 und das sage ich als Patriots-Fan, also vielleicht mindert das den Hate.
Das Ding ist, alles, was ich hier sehe, ne, denke ich mir so, Offseason, Ex-Adalas irgendwo nicht so viel verstärkt. Starke O-Line, Receiver, so ein Myers und ein Bourne, das sind in anderen Teams so maximal Nummer 3 Receiver. Parker hatte eine gute Season, ist jetzt die Nummer 1. Running Backs, ja gut, Quarterback, zweite Jahr, immer schwierig. Defense, du hast es gesagt, viele Spieler, die sind Breakout-Spieler. Cornerbacks in dieser Liga, unglaublich wichtig, praktisch nicht vorhanden. Ja, und dann sagst du dir aber, ja gut, aber Bill Belichick sind die Patriots, also die werden hier trotzdem nicht auf die Fresse kriegen. Also, wenn das nicht die Patriots wären und wenn das nicht Bill Belichick wäre, ne, dann hätte ich, gibt es für mich auch ein Universum, wo die Patriots mit dem Roster hinter den Jets landen könnten. So, tun sie bei mir nicht, aber wo das passieren könnte. Aber dieser Bonus, dass Bill Belichick dein Head Coach ist, der reicht mir. Also ich habe überlegt, ob ich auch 8-9 gehe. Ich gehe 7-10, weil mir in der Defense zu viele Fragezeichen sind. Du hast sie alle angesprochen. Und einfach Cornerback, da hättest du was machen müssen irgendwo. Die Safeties gefallen mir wirklich gut, aber du hättest auf Cornerback was machen müssen. Und wenn es gewesen wäre, JC Jackson, so viel Geld hinterher zu schmeißen, weil das ist ja der Punkt. Der hat ja nicht mal übertrieben viel Geld von den Chargers bekommen. So, das ist das, was ich nicht verstehe. Also der hat jetzt hier keinen historischen Vertrag bekommen. Das hättest du doch bezahlen können. Und das geht nicht so ganz in meinen Kopf rein. Plus die anderen Fragezeichen. Ich switch hier nochmal, ich sag nochmal 7-10. Aber es sind die Patriots. Am Ende können die auch 10-7 geben, einfach weil sie Patriots sind. Und das kann alles funktionieren. Ja, alles, was du...
Das Ding ist halt, du hast sogar, also auf Linebacker das für mich auch noch, also wenn du Cornerbacks kritisierst, da, die muss man ganz klar kritisieren. Linebacker musst du prinzipiell auch kritisieren, weil Bentley hat auch im Moment immer noch von Hightower profitiert. Ich gehe auch immer noch davon aus, dass sie ihn holen. Aber ja, du erwartest von Uche einen Breakout, du erwartest von Ronnie Perkins einen Breakout, du erwartest von McMillian einen Breakout oder von McGrone und du hoffst von den vier Spielern, dass zwei einen Breakout haben, damit das eine vernünftige Unit ist. Schwierig. Ist schwierig, genau, sowas zu predikten. Und bei jedem anderen Team würden wir halt das ganz klar kritisieren. Bei den Patriots gehen wir einfach nur davon aus, dass ein Plan hintersteckt.
Genau, die kriegen das schon geregelt. Und der Plan, der macht ja Sinn, was du gesagt hast. Okay, du hast vielleicht nicht so den Coverage-Linebacker, deine Corners sind Mist, also spiele ich viel Zone-Coverage. Ich habe starke Safeties, die ich da hinstellen kann. Aber wenn Zone-Coverage einfach nur einfacher wäre als Man-Coverage und aber genauso gut funktionieren würde, so genau, dann würden es halt einfach alle machen. Also es ist schon Premium, wenn du da wirklich auch deine Man-Coverage spielen kannst. Weil wenn du deine krassen Lockdown-Corners hast, das hat ja dann nicht nur was zu tun mit dem Receiver versus dem Cornerback. Nein, du kannst halt auch einfach viel mehr blitzen, du kannst viel mehr Terror machen, du kannst viel mehr Druck bringen. Das fehlt dir in der Zone-Coverage. Und das wird schon, das sind viele Fragezeichen. Aber wenn es ein Team schafft, diese Fragezeichen in Ausrufezeichen, also nicht in Ausrufezeichen umzuwandeln, aber zumindest das Beste draus zu machen, ja, dann sind es die Patriots, von daher alles möglich. Genau. Okay, ich würde sagen, wir kommen zum Top-Team der Division. Ich glaube, so weit kann man gehen, oder? Also, das ist schon, also, war es letztes Jahr und...
Die Frage ist doch eher, hast du ein Team, was offensichtlich weniger Schwächen im Kader hat als die Buffalo Bills in der NFL?
So, und ich würde sagen, nein. Wenn wir uns die letzte Season anschauen, du hast eine Offense, die ist einfach in so gut wie jeder nennenswerten Kategorie Top 10. In Yards per Game, in Punkten, in Third Downs, in Yards per Play, in wirklich fast allem. Und du hast, wenn du eben bei Patriots die Nummer 2 Defense hatte, ja, du hattest hier die Nummer 1 Defense in zumindest Passing Yards allowed, du in Points allowed, dann die Nummer 2, da waren ja wiederum die Patriots, meine ich, Nummer 1, in Points allowed, ne, waren die Patriots 1, glaube ich.
Ja, ich glaube, wenn du es auf die ganze Saison rechnest, waren es genau, dann wieder die ganze. Bills, aber ja.
Ach so, ja, okay, so, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall absolut Elite. Und du hast sogar noch die Defense, die am meisten gescored hat. Also ich meine, was willst du mehr? Ne, und ja, etwas schwächer gegen den Run, aber who cares, das kriegst du gut kompensiert, wenn sonst alles stimmt. Also das ist das bestausbalancierte Team gewesen 2021. Hatten halt so ein paar Ausrutscher, ne? Also wer 9-6 gegen die Urban Meyer Jaguars verliert, also ich weiß nicht, ich kann mir da ehrlich gesagt keinen größeren Ausrutscher vorstellen.
Nee, das ist auch so der Inbegriff des 2021er Ausrutschers.
Ja, genau. Also es geht gar nicht schlimmer. Und auf der anderen Seite hast du dann dieses Playoff-Spiel gegen die Chiefs und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war das krasseste Spiel der Saison. Also das war so heftig. Mahomes gegen Josh Allen, beide über 300 Yards, der eine 4 Touchdowns, kein Pick, der andere 3 Touchdowns, kein Pick. Das war so heftig. Und die Buffalo Bills hätten auch dieses Jahr, also ich glaube, wenn die Buffalo Bills in den Super Bowl gekommen wären, hätten sie dieses Jahr auch den Super Bowl gewonnen. Aber darum geht's nicht.
Das ist jetzt zu viel hätte, wäre, wenn.
Ja, das ist wildes Rumgerate. Aber was wir festhalten können, 2021, best austangierte Team mit überragender Defense, überragender Offense. Und jetzt lass uns mal gucken, was sich da verändert hat. Und das ist nicht so viel. Und auf jeden Fall auch nicht zum Schlechten. Weil der Vorteil ist, wenn du natürlich auch so ein Contender-Team bist, ne, da wollen ja auch alle hin. Das ist dann natürlich auch schön. Junger Quarterback, gut ausbalanciert, gute Chancen auf den Super Bowl. Das ist schon ein attraktiver Spot. Und gerade für Veteranen, wie zum Beispiel Von Miller. Ne? Aber fangen wir in der Offense an. Ne? Und da hat sich natürlich nichts verändert. Josh Allen wird auch nächstes Jahr starten. Mich persönlich freut es halt extrem, dass nach den ersten 2 Jahren Hate dann so 2 super starke Jahre kamen. Ich meine, er hat in den letzten beiden Jahren einfach 73 Touchdowns, 25 Interceptions geworden. Das ist krass. Und was man bei ihm halt vergisst, Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vergesse es, dass der auch ein Dual-Threat-Quarterback ist. Man denkt immer so, ja, Lamar Jackson, das ist so ein Dual-Threat. Ja, okay, sorry. Ja, eigentlich also, vergesse ich es auch nicht.
Ja, ja. Weil da muss man halt mal sehen, der Typ ist gebaut wie ein, das, was ich bei ihm krass finde, der Typ ist gebaut wie ein Linebacker. Körperlich gesehen.
Ja, genau. Das Ding ist, bei einem Running Back denke ich an den krassen Runner, so vom Körpermaßen her. Beim Quarterback habe ich immer eher so einen Lamar Jackson im Kopf, der jetzt vielleicht körperlich nicht der krasseste ist, aber dafür unglaublich beweglich, unglaublich shifty. Das ist für mich so der Prototyp Quarterback, der auch mit dem Ball laufen kann.
Ich stelle dir eine andere Frage.
Newton von natürlich auch so eine Bahnschranke war.
Ja, der ist auch kein Linebacker, der ist ein End. Aber ja, wenn du dir Josh Allen körperlich anguckst, also von seinen körperlichen Tools her, was den Arm angeht, was seine Agilität angeht, was seine Run-Fähigkeiten angeht, was sein Decision-Making angeht, ist er der talentierteste Quarterback der NFL? Fragezeichen.
Gut, du hast halt diese beiden Oldies, so Aaron Rodgers und Tom Brady.
Die können aber nicht laufen.
Okay. Also das Gesamtpaket. Ja, dann ist Josh Allen natürlich logischerweise besser als die beiden Oldies. Also, das ist offensichtlich. Und Patrick Mahomes hatte letztes Jahr eine Down-Season. Also, wenn ich noch so an unsere Power-Rankings denke, also bei dir ist einmal aus den Top 10 rausgefallen und bei mir war einmal so auf 9. Ne? Also, das war für Patrick Mahomes' Verhältnis eine unterirdische Saison und für Josh Allen war es wiederum eine sehr gute. Also, ich finde, du findest einen Case dafür, dass Josh Allen der talentierteste Quarterback der Liga ist. Mit Patrick Mahomes fast also auf Augenhöhe und Justin Herbert und Joe Burrow im Nacken. Aber du findest dafür einen Case, stand jetzt.
Für mich ist halt Josh Allen der bessere Runner im Vergleich zu Mahomes und hat einen minimal schlechteren Arm. Also deswegen, also ich finde auch, dass man einen Case dafür finden kann. Aber also ich glaube, es stellen sich halt zu wenige Leute diese Frage. Wer ist vom Talentlevel her der beste Quarterback? Ansonsten, also wenn du vom Quarterback als Gesamtpaket sprichst, dann musst du auch Rodgers und Brady mit dazu nehmen. So, ja, aber
ich glaube, Josh Allen ist vielleicht da noch nicht so ganz angekommen in dieser Unterhaltung, weil er halt in seinen ersten beiden Jahren nicht so krass war. Das kann sein. So Patrick Mahomes ist im ersten Jahr hat er nicht gespielt, aber von dem Moment an, wo er aufs Feld gegangen ist, war der krass. So. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, und deswegen purzeln ja auch die Rekorde für ihn. So, der schnellste QB mit dem und dem in den ersten zwei Jahren, mit dem, und das kann Josh Allen halt nicht aufweisen, weil er in den ersten beiden Jahren halt nur okay war. Aber es ist jetzt hier nur Mutmaßung. Also wenn du wirklich nur die letzte Season vergleichst, ist Josh Allen der bessere Quarterback gewesen, was Total Scrimmage Yards angeht. Also mit Run Game. Ja, und genau. Als Faktor also für seine Offense.
Ich gehe einfach doch nur schon damit sozusagen, wie skilled bist du sozusagen, weil Faktor für seine Offense, da kann ja sein Coach noch bei sein und so weiter.
Ja, gut, okay.
Ich gehe einfach nur seine Tools, die er als Quarterback mitbringt. Also wir reden hier natürlich von Platz 1 und 2, aber was ein unglaublich hohes Level ist. Aber unabhängig von Coaches, Mitspielern und so weiter, was bringe ich als Quarterback an Skill-Level mit? Und da sehe ich Josh Allen echt weit vorne.
Ja, genau. Und da zählt ja implizit mit rein, wie viel Total Yards er holt, weil er halt das Skillset hat, um selbst zu laufen. So. Und von daher, genau. Also wir können auf jeden Fall sagen, Josh Allen ist ein Elite-Quarterback und macht Buffalo automatisch zu einem super Team. So, da hat sich natürlich nicht viel getan. So, was ist im Running Game geschehen? Bei dem Running Game denkt man ja irgendwie mal so ein bisschen, ja, das ist irgendwie nicht so vorhanden. Das ist schon irgendwie eher ein Passing-Team oder der Quarterback läuft halt selber. Aber ich finde, du hast jetzt nach diesem Draft, also Free Agency hat sich nichts getan, aber nach diesem Draft mit James Cook, den du in der zweiten Runde geholt hast, ein sehr interessantes Backfield. Du hast Moss 2020 geholt in Runde 3, du hast Singletary in 2019 geholt in Runde 3 und du hast Cook jetzt geholt in Runde 2. Und Cook ist deutlich dynamischer als Singletary und auch als Moss. Und ich glaube, du hast jetzt ein vielschichtiges Running Back Trio. Du hast Problem bei Cook ist vielleicht so ein bisschen, ist er ein Three Down Back? Ich glaube nicht, muss er aber auch nicht sein, weil hier auch hier hast du wieder für die harten Yards kannst du, da holst du Singletary aufs Feld und Cook holst du dann aufs Feld, wenn du einen Running Back brauchst, der vielleicht auch mal über außen explodiert. Der ist unglaublich gut, wenn er im freien Feld ist. Und er kann auch den Ball fangen. Also du hast noch zusätzlich eine Waffe im Passing-Game. Also auch hier wieder weg von diesem einen Workhorse, diesen einen Jonathan Taylor oder Derrick Henry in deinem Team, sondern mehr Running Backs, die sich gegenseitig ergänzen. Und ich glaube, das wird gut funktionieren. Und man muss auch mal sagen, das Running Game geht so ein bisschen unter bei den Bills, aber es war auch Nummer 6 in Yards und Nummer 8 in Touchdowns. So, ja klar, da hat Josh Allen auch seinen Beitrag zu geleistet, aber ist ja egal, wir bewerten ja hier das Running Game insgesamt. Von daher, dieses Backfield gefällt mir prinzipiell ganz gut. Haben sie nicht viel getan, haben James Cook geholt, noch ein X-Faktor im Backfield, also prinzipiell hier auch eine Verbesserung. Wide Receiver haben das einzig Richtige gemacht, sie haben Stephon Diggs die Extension gegeben. Ist eine klare Nummer 1. Ja. Finde, der geht immer so ein bisschen unter, aber der hat Back-to-Back 1000-Yard-Season und in den beiden Seasons jetzt mit Josh Allen 18 Touchdowns und ist ein Punkt, warum Josh Allen unter anderem auch so viel besser ist seit 2020, weil er jetzt seine klare Nummer 1 hat und das ist Stephon Diggs. So.
Er ist für mich eine klare 1, aber er ist für mich nicht so gut wie Devonta Adams oder wie ein Tyreek Hill oder ein DeAndre Hopkins.
Ja, also mit Tyreek, ich finde es immer super schwer, Receiver mit Tyreek Hill zu vergleichen. Ne, aber mit Devonta Adams und DeAndre Hopkins okay. Aber lass ihn halt den fünftbesten Receiver in der Liga sein. Den hältst du ja trotzdem. Genau. Du hältst ihn ja trotzdem und du gibst ihm auch das Geld, vor allem, wenn du den Quarterback hast, dem nimmst du nicht seine Nummer 1 Waffe. Also ich glaube, das ist eine richtige Symbiose zwischen den beiden. Also das war auf jeden Fall ein wichtiger Move. Ja gut, du hast Cole Beasley nicht gehalten, aber dafür hast du irgendwo Jamison Crowder geholt und du hast Isaiah McKenzie geresigned. Sind für mich Jacke wie Hose und Cole Beasley hat sich zu viel Off-the-Field-Issues gegeben. Ne?
Gabriel das Davis. Dann auch nicht. Also Gabriel, genau.
Also, Gabriel Davis ist
raus,
diese Cole Beasley-Scheiße nicht.
Ja. Richtig, und Gabriel Davis ist ja wohl ein Breakout-Kandidat.
Genau. Auf jeden Fall, Alter. Das ist jetzt die Frage, ne? Der hat halt auch von diesem einen Monsterspiel gelebt, so ein bisschen jetzt, ne? Gegen die Chiefs, 201 Yards und 4 Touchdowns. Was für eine heftige Statistik. Aber es ist halt die Frage, kann er die Nummer 2 Outside werden neben Diggs? Oder ist er doch vielleicht auch wieder mehr so ein bisschen Richtung Slot? Weißt du, und dann denke ich mir so, okay, du hast Isaiah McKenzie, du hast Jamison Crowder, du hast Gabriel Davis. Ne? Kann er es schaffen, so diese Nummer 2 Outside-Präsenz zu werden? Und dann hast du einen krassen Receiver-Room. Aber man muss auch sagen, Isaiah McKenzie, den feiern wir beide, ja, wer Football Quark hört, weiß das. Aber auch hier mit einem kleinen Fragezeichen schafft auch er den Breakout. Also ich finde, du hast hier klar Stephon Diggs, aber dahinter muss man mal gucken. Jamison Crowder ist ein Veteran und schon älter, kannst du jetzt auch nicht mehr so mitplanen. Und du hast Khalil Shakir gedraftet, ja, Runde 5 ist für mich auch ein Steal. Aber ist der Day One schon Faktor? Also du hast dafür, dass du ja wirklich auch eine Passing Offense bist, finde ich verhältnismäßig viele Fragezeichen auf Receiver, wo schon wirklich sein muss, dass McKenzie upsteppt, dass Gabriel Davis nicht nur ein krasses Spiel in der Saison hat, sondern viele gute und dein Rookie vielleicht auch schon in der Rotation funktionieren muss.
Oh, das sehe ich anders. Also ich finde, du hast eine klare 1. Ich plane fest damit, dass Gabriel Davis sein Breakout haben wird. Und das ist auch das, was man so im Kreisen der Buffalo Bills so liest. Du hast Jamison Crowder, der seit Jahren unter schlechtesten Quarterback-Bedingungen in der Liga abliefert. Also, und jetzt hat er mal sozusagen eine richtig gute QB-Situation. Also der wird auf jeden Fall seine Yards machen. Und dann hast du immer noch einen Dawson Knox oder einen O.J. Howard, die ja als Teil dann auch nicht verkehrt sind. Also ich finde dieses Waffenarsenal als Passcatcher finde ich richtig, richtig gut.
Du, also erstmal muss man sagen, ich sage nur, dass Isaiah McKenzie und Gabriel Davis beweisen müssen, dass sie über eine ganze Season jetzt als eingeplante Starter funktionieren müssen. So, ich will nur sagen, du hast nicht wie bei Stephon Diggs die Gewissheit, dass das schon mal passiert ist. So, die hatten viele starke Einzelspiele. McKenzie hat Cole Beasley immer super vertreten und ich glaube das ja auch. Ich sehe das genauso wie du. Die werden auch gut funktionieren. Aber genau. du musst es halt mit einem kleinen Fragezeichen versehen.
Genau. Aber du hast ja zwei sichere Bänke, finde ich, mit Diggs und Crowder, wo du weißt, dass sie funktionieren werden und dass sie über eine ganze Saison funktionieren werden. Und du hast zwei, wo man sagt, ja, okay, die haben noch für Potenzial für mehr. Die haben bisher nur einzelne Highlight-Plays geliefert, aber sollen jetzt eine Konstanz reinkriegen. Und das ist doch ein total guter Room.
Ja, gut, okay, bei Jamison Crowder muss ich sagen, ich bin Fan. Und ja, ne, also hat auch immer schlechte Ausgangssituationen gehabt. Aber auch da muss ich jetzt, also ist okay. Ne, ist okay. Ist jetzt nicht so, dass du da den Nummer 1 Slot Receiver der Liga jetzt im Team hast. Ne, muss man vielleicht.
Aber ich glaube, er kommt schlechter. Ich glaube, er kommt schlechter weg, als er eigentlich ist. Ich glaube, er kann überraschen.
Das glaube ich auch. So, um das jetzt nochmal in einem Satz, also wie gesagt, ich verstehe all deine Argumente. Ich glaube auch, diese Receiver werden richtig krass, weil A, McKinsey-Fan und Gabriel Davis-Fan und beides Receiver, die ich auch bei Fantasy draften würde. Aber es ist halt nicht so, dass da irgendwie, weiß ich nicht, Jamar Chase und T. Higgins und Tyler Boyd, die letztes Jahr zu dritt gezeigt haben, so, hier war unsere krasse Season, so, bitte, hier kriegt er ausgedruckt, das sind unsere Stats, könnt ihr dieses Jahr drauf aufbauen. Das hast du halt nicht. So, und das ist mein Punkt hier bei den Receivern. Aber ich glaube, dass sie funktionieren. Das stimmt. Und die Tight Ends, ein bisschen ausgeklammert, Dawson Knox, mega Red Zone-Waffe. So, den hast du hier. Also du hast viele Receiver, die dir Yards holen und mit Dawson Knox 9 Touchdowns gefangen letztes Jahr, hast du halt deine Red Zone-Waffe. Und 2 dann auch noch meiner Postseason. Super Tight End, gefällt mir gut. Und du hast O.J. Howard geholt. Und ich meine, O.J. Howard ist auf jeden Fall eine Verstärkung, weil im Zweifel ist er einfach ein guter Blocking-Tight End zusätzlich zu Knox, übernimmt den Job. Oder er hat endlich mal die von uns erhoffte Breakout-Season. Also ich glaube, wir sind beide Howard-Fans und wünschen uns einfach, dass der ehemalige First-Round-Titan jetzt mal sein Breakout im Passing-Game hat.
War der nicht so, ist der doch sogar Top 10 gegangen, oder nicht? War der nicht irgendwie
Platz 10, der war richtig, das war so ein Überathlet einfach. Ne? Ja, so. Wo man dann aber auch immer sagen muss, ja gut, Überathlet, muss aber halt auch, muss auch auf dem Feld funktionieren, footballtechnisch.
Ja, klar.
Ich weiß nicht, wie gut der, aber gut, der war bei Alabama, der hat da garantiert auch Football. Also man hat da einen fertigen Spieler eigentlich gedraftet. Ja, ist auf jeden
also
Fall.
Stark also auf jeden Fall an Tampa Bay, der wurde
falsch eingesetzt. Ja. Genau, der hat auf jeden Fall einen miesen Quarterback gehabt in Tampa.
Ja.
So, ja, also da wird es jetzt nicht besser, nur genauso gut eventuell. Ah, ich wünsche mir einfach, dass O.J. Howard funktioniert, aber so oder so, sie haben keinen Titan verloren und ihn dazu bekommen und das kann keine Schwächung sein. Wenn du dir die Offensive Line anguckst, die war gar nicht so gut, tatsächlich. Ich habe immer gedacht,
die Bills... Die waren aber auch gut angeschlagen und haben die nicht...
Ja, das ja.
Ich meine, die haben Saffold dazu geholt. Die können auch, sind auch nicht schlechter geworden.
Sie sind auf keinen Fall schlechter geworden und sie haben Saffold geholt, das hast du schon gesagt, auf Guard, Tennessee. Sie haben Ryan Bates geresigned und Spencer Brown auf rechter Tackle scheint da auch einen Vertrauensvorschuss zu bekommen, weil der, Spencer Brown, kam erst in Woche 4 letztes Jahr und Ryan Bates erst in den letzten 4 Spielen der Regular Season. So, und beides aufgrund von Injuries, aber bei beiden sind sie sich jetzt scheinbar sicher, dass das die Starter sind. Also bei beiden wird davon ausgegangen, dass die zusammen die rechte Seite der Offensive Line bilden. Finde ich krass. Du hast dich ja auch im Draft nicht groß verstärkt. Du hast in der 6. Runde hast du einen O-Liner gedraftet. Also da ist das Vertrauen, dass das auf der rechten Seite funktioniert. Ja, und linker Tackle Dyan Dawkins ist ein Leader, ist ein Kapitän, ja, ist wichtig für dieses Team und ist ein souveräner Starter. Ist jetzt hier nicht irgendwie Top 10 Offensive Tackle der Liga. PFF hat ihn auf 21. Ja, aber ist okay. So, ne? Also das ist ja auch gut. Das ist eine solide Line. Ich war ein bisschen überrascht, PFF hat sie auf 20. Ich hätte so gedacht, ja gut, okay, jetzt sind jetzt nicht Top 10, aber vielleicht so zwischen 10 und 15. Aber das reicht. Das reicht. Ja. Also eine solide
auch die Leute von PFF reicht. PFF ist ja da auch immer schwierig. So,
ja,
also,
ja, genau.
Argumentier mal in der Offense Line zwischen Platz 14 und Platz 20. Da findest du ja für alles einen Case.
Ja, genau. PFF ist halt einfach nur ein guter Richtwert, so, weil da natürlich alles sehr stat-basiert ist und alle großen NFL-Medien-Plattformen, die tatsächlich auch als Referenz benutzen. Also es ist immer ein guter Anhaltspunkt. Das hat aber überhaupt nichts zu heißen. Ich weiß noch, wie ich mich tierisch darüber aufgeregt habe, dass die Justin Herbert so krass zerrissen haben vorher und dann einfach nicht ihren Fehler einsehen wollten und immer so richtig, richtig verzweifelt versucht haben, dagegen zu argumentieren.
Wir hätten ihn jetzt.
Bis sie dann irgendwann einräumen mussten, dass das vielleicht ihre schlechteste Analyse in einem Draft war.
Er hat nur 9 von 10 Rekorde gebrochen.
Schlecht. Ja, so ungefähr. Genau. Aber PFF ist schon eine ganz gute Quelle. Aber ist ja auch egal, die O-Line ist solide, sie hat sich auch nicht verschlechtert. Ihren Center Mitch Morse haben sie auch geresigned. Auch hier, wir haben insgesamt keine schlechtere Offense, sondern nur eine bessere.
Ja.
Finde keinen Case, wo man sagen müsste, die hat sich jetzt hier irgendwie verschlechtert. Nein, du bist auf jeder Position irgendwo ein Stückchen besser geworden und warst vorher halt schon Premium. So, und für die Defense gilt das Gleiche. Und da ist halt, wobei man da sagen muss, da ist eine krasse Rotation gewesen in der Line. Irgendwie. Also da war viele Spieler weg, viele Spieler gekommen. Also du hast so Veteranen auf N verloren. Dann Jerry, wie spricht man eigentlich aus?
Huges? Ich sag immer huge. Ich sag immer huge, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Huge, also aber ich sag jetzt mal Jerry Huge.
ja, Jerry Jeudy, nennen wir ihn so, schon Ewigkeiten bei den Bills, ist jetzt bei den Houston Texans, Mario Addison, auch gut gewesen für regelmäßige Sex bei den Bills, ist jetzt auch bei den Houston Texans. Dafür hast du wiederum Jordan Phillips bekommen von Arizona, du hast Daquan Jones bekommen von Carolina, und dafür wiederum aber auch Star Lotulelei verloren, beziehungsweise er ist noch Free Agent, also da ist ordentlich was passiert, da ist ordentlich was durchgeschiftet, aber ja, auch so, dass ich sage,
du hast irgendwie auch junge nicht. Talente.
Guck, genau, das ist halt das
du,
Ding.
Du hast ja, du hast AJ Epenesa, du hast Greg Rousseau, du hast Boogie Basham, du hast Jack Lawson wieder. Also.
Ja. Genau. Vielleicht muss man das nochmal ein bisschen ausdifferenzieren in Defense. Das ist ja eine 4-3, Bills spielen, und man muss es noch ein bisschen ausdifferenzieren in Tackle und in End. Also wenn wir uns jetzt End anschauen, ja, da hast du Jerry Hughes und Mario Addison verloren. Ja, ist jetzt aber Zeit der jungen Spieler, weil du hast Greg Rousseau, der hat eine krasse Rookie-Season gespielt, oder sagen wir zumindest eine vielversprechende mit viel Upside, worauf man aufbauen kann. Und du hast auch immer noch AJ Epenesa, von dem ich persönlich immer noch überzeugt bin. Ich glaube, du hast ihn damals für die Patriots gewünscht.
Ja, und für die Patriots wäre das auch ein super Ding gewesen, aber AJ Epenesa ist ein guter, ich glaube, dass das ein guter Spieler werden kann.
Genau, und du hast halt dann noch den jungen Spieler Boogie Basham. Also da hat einfach jetzt ein Generationswechsel stattgefunden, der aber, glaube ich, der Qualität ja jetzt nicht irgendwie, die leidet nicht darunter. Also Hughes war zum Ende nicht mehr der Sack-Typ, und Addison, ja gut, der hatte 7 Sacks 2021, das wird einer von den drei Jungen auch hinkriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. So, wenn wir uns jetzt die Interior anschauen, dann hast du Ed Oliver, und da war besonders die letzte Season verdammt stark. Ich glaube, ja, Ed Oliver war doch dein Lieblingsspieler für Buffalo in unserer Folge, unser Lieblingsspieler pro Team. Ja, und ey, 14 QB-Hits, 10 Tackle for Loss und 4 Sacks, das war eine starke Saison für den Interior Offensive Lineman. Ja, und Daquan Jones ersetzt für mich irgendwie 1-1 Star Lotulelei. So, also Daquan Jones ist gut, ist ein guter Runstopper.
Wie heißt der, den er ersetzt?
Das heißt nicht Star Lotulelei.
Ich war total beeindruckt, dass du den so schnell aussprechen kannst.
Lotulelei, ja. Ich weiß ja nicht, ob das richtig ist. Vielleicht ist es auch voll kacke. Und wir kriegen wieder eine Nachricht, wo unsere Aussprache kritisiert wird. Ja, das ist unser Running-Ding. Genau, also da hast du dann ersetzt, und dann hast du noch Settle und Phillips geholt in Rotation. Also ich würde behaupten, die Defensive Line ist nicht schlechter geworden. Und wie bewertest du Von Miller jetzt im Pass Rush? Ist er der vierte End? Oder ist er jetzt der in der 4-3 der Linebacker, der dann zusätzlich blitzt?
Er ist der Blitz in Linebacker.
Ja, also du hast dann halt noch auf End, genau, blitzt halt wahrscheinlich, also ist im Roster ist er dann auf dem Papier wahrscheinlich der Strongside Linebacker, blitzt aber die ganze Zeit. Und dann steht er halt Outside von wem? Shaq Lawson.
Aber du musst ja auch sehen, also vom System her, du schickst halt Von Miller die ganze Zeit blitzen, und du hast mit Edmonds und Milano ja zwei krasse Cover-Linebacker. Finde ich, ist eine gute Variante.
Ja, genau, also du hast deine vier Linemen und plus diesen einen Outside-Linebacker in Von Miller, der permanent blitzt. Und dann ist das auch ein Upgrade für Buffalo. Weil Von Miller ist schon ein bisschen älterer, aber ist hier so ein klassischer Case für Buffalo Bills. Super interessant für ältere Spieler, die nochmal einen Super Bowl gewinnen möchten, was durchaus möglich wäre. Und dann hast du vielleicht in Buffalo, weil das hatten sie bis jetzt nicht, wobei ich glaube, Rousseau könnte da auch einen Case für finden, dann haben sie jetzt dieses Jahr eventuell einen Premium-Pass-Rusher. Weil vorher hatten sie, die Sacks waren ganz gut verteilt in diesem Team. Der hat mal 7, der hat mal 4, der hat mal 5, der hat mal 6, aber du hast halt nicht diesen einen Outstanding. Aber wenn man sich mal die Zahlen anguckt, ne, dann sieht man nochmal, wie krass Von Miller eigentlich wirklich letztes Jahr war und wie viel krasser der zum Ende hin geworden ist. Er hatte 5 Sacks in den letzten 4 Regular Season Games, 4 in den Playoffs und 22 Pressures in den 4 Playoff Games. Aaron Donald hatte 23. Also Von Miller hat nochmal richtig rasiert zum Schluss. Und wenn er das jetzt auch noch für Buffalo schafft, ja, dann ist auch Von Miller, egal wie alt er ist, eine krasse Verstärkung nochmal zusätzlich für die Nummer 1 Defense. Also richtig.
Er öffnet ja auch wiederum Lücken für andere. Weil Von Miller wirst du beachten, egal wie talentiert du Greg Rousseau halt hältst, Von Miller wirst du beachten. Und damit wird er dafür sorgen, dass andere vielleicht das One-on-One-Matchup bekommen. Warum solltest du, ich finde auch Shaq Lawson gut als End.
Ja,
der ist solide, der bringt dir auch deine 8 Sacks beispielsweise. Und ja. Das ist doch mega. Und ja. Das alles das mit dem Hintergrund von der Secondary.
So. Ja, das ist halt super beeindruckend, wie tief einfach die Defensive Line ist.
Ja.
So, und wenn wir Von Miller jetzt mal auch mit so irgendwo zwischen Linebacker und D-Line verorten. Ja. Und du hast, was ich
Front,
überraschend
also fand, einfach Front, das ja. finde ich, so können wir es ja nennen.
Ja, so können wir es nennen, genau. Was ich auf Linebacker krass finde, da haben sie jetzt erstmal prinzipiell niemanden, also sie haben AJ Klein nicht verlängert, aber ich glaube, das tut nicht ganz so weh, dafür haben sie Terry Bernard gedraftet, also da ist jetzt nicht so viel passiert. Ich war überrascht, wie schlecht Tremaine Edmonds und Matt Milano wegkommen. Also du hast ja auch gesagt, in deinem Kopf sind die gut. In meiner Vorstellung ja. ist das auch ein krasses Inside-Linebacker-Duo. Aber ich beziehe mich jetzt nochmal, weil ich fand das wirklich schockierend. PFF, ne, nochmal als Referenz. Edmonds ist nicht mal in den Top 32, also der war nicht mal aufgelistet. Und Matt Milano ist nur noch in die Kategorie gefallen, Best of the Rest. Und ich finde, wenn du einen Linebacker hast wie Edmonds, der in allen 4 Jahren immer jedes Spiel gespielt hat und über 100 Tackle hat, ja, dann haben die Buffalo Bills zu Recht die Fifth-Year-Option gezogen und du hast das, was ich von einem Linebacker hinter einer starken Defensive Line und vor einer starken Secondary verlange, nämlich, dass er seine Tackles macht. So, das hast du dann in deinem Inside-Linebacker und dann finde ich, ist das ein starker Linebacker für dein Team. Und Matt Milano finde ich persönlich super underrated, weil das ein Stück weit so dieser typische, moderne Inside-Linebacker ist. Du hast einen starken Tackler, vor allem im Open Field und er ist auch stark im Pass-Rush. Coverage. Er ist auch stark, ja. Er ist aber auch stark im Pass Rush. Also er ist stark in der Coverage, Pass Coverage, aber er kann auch rushen. Also du kannst ihn sogar auch an die Line of Scrimmage stellen. Also du hast hier total flexiblen Linebacker. Also ich finde diese Inside-Kombo von Edmonds und Milano super. Also, hab da gar nichts zu beanstanden. Das erwarte ich von der Inside-Kombination. Milano ist gute Coverage und Edmonds Tackle-Maschine.
Ja, aber prinzipiell ist es ja auch dann auch, vielleicht sind sie keine Top 32 Linebacker, wenn du auf jeden Einzelnen guckst, aber in dem System können sie ja trotzdem richtig gut abliefern.
Ja, und wenn du dann ist es doch ein guter Übergang zu den Defensive Backs, weil wenn du dir die beiden Safeties anguckst, die Buffalo Bills haben, dann sind die für sich genommen beide nicht der beste Safety in einer speziellen Kategorie. Also beide sind nicht der beste Single-High-Safety und beide sind auch nicht der beste Box-Safety. Aber
zusammen sind sie krass.
Sie sind Top 5, beide All-Around-Safeties. Also die jetzt nicht so diese klassische Rolle haben. Harrison Smith ist für mich auch so ein Typ. Du kannst ihn einfach überall spielen lassen. Du kannst ihn Single High spielen lassen. Ja, da ist er nicht der beste Safety. Also sind weder Hyde noch Poyer beste Safety der Liga, aber sie sind gut. Sie sind in der Box gut. Sie können an der Line of Scrimmage spielen. Sie sind überall gut. Du bist unglaublich flexibel. Und wenn dann auch noch beide Safeties in dieser Kategorie von Safety Elite sind, dann ist das beste Safety-Duo der Liga. Und da kann mir auch niemand was anderes erzählen. Also Micah Hyde und Jordan Poyer sind für diese Defense absoluter X-Faktor. Weil die öffnen das Playbook. Mit den beiden kannst du so hin und her schieben in dieser Defense und du hast den Luxus, dass du es mit beiden machen kannst.
Unglaublich. Ich weiß nicht, ob wir die Diskussion am Ende der Saison noch führen ob wir da schon über die Ravens sprechen. Aber
ja, okay.
Micah Hyde und Poyer, das ist auf jeden Fall. Also die ganze Secondary ist mit das Beste, was wir in der NFL sehen.
Ja. Zu den Ravens, es ist ja dann eine andere Geschichte. Da hast du dann in
das ist ja auch nur Theorie. Die Ravens, du hast einen Free und du hast einen Strong. Aber du hast einen, wenn du die Secondaries bewertest, dann weiß ich nicht, ob ich Ende des Jahres nicht, wenn alle fit bleiben, die Ravens nicht stärker sehe. Aber die Secondary an sich der Bills ist auf jeden Fall Top 3 in der NFL, egal was hier passiert.
Das Ding ist, die Bills müssen die 1 nur halten, die Ravens müssen von der 32 auf die 1 kommen.
Ja, genau, das ist der Unterschied.
So, ne? Zwischen den Bills und den Ravens, fairerweise, die Ravens haben aber auch einfach alle 4 Topspieler, die da jetzt spielen, haben letztes Jahr nicht gespielt, verletzungsbedingt oder noch nicht gedraftet. Ne? Aber du hast auf jeden Fall so bei den Ravens diese klassische Rollenverteilung und die beiden sind halt so krass und so gefährlich, weil sie halt diese All-Around-Safety sind und das für beide gilt. Wenn du einen klassischen hast und einen All-Around,
ey, okay. Guckt euch mal,
beide ist heftig.
Guckt euch die Interception von Micah Hyde im Playoff-Game gegen die Patriots an.
Ja,
einfach macht das einfach mal. Das war geisteskrank. Da sage ich bis heute so, der Ball war gut geworfen. Der war gut geworfen. Aber das war eine geisteskranke Interception. So.
Ja. So, und dann müssen wir nochmal hier den Sprung zum Cornerback machen. Da ist auch prinzipiell jetzt erstmal nicht viel passiert, was neue Spieler angeht in der Free Agency. Sie haben Cyron Neal geresigned, aber sie haben auch Levi Wallace verloren. So, Levi Wallace war letztes Jahr der Nummer 2 Cornerback und auch gut. Und da teilweise war er auch der Nummer 1 Cornerback, weil Tre'Davious White sich ja in Woche 12 das Kreuzband gerissen hat. Und das hat man tatsächlich bei den Bills auch sofort gemerkt, weil Levi Wallace ist ein Nummer 2 Corner, aber halt kein Nummer 1 Corner. Und Tre'Davious White ist ein ganz klarer Nummer 1 Cornerback. Und wenn der fit ist, ist das auch Tier 1 in Coverage. Tre'Davious White ist verdammt gut. So, und gehen wir jetzt einfach mal davon aus, der bleibt gesund und fit. Hast du da einen Elite-Cornerback? Und dann ist halt die Frage, okay, wer ersetzt jetzt Levi Wallace? Cyron Neal geresigned. Ist es direkt der Rookie, der in der ersten Runde gedraftet wurde, Kair Elam? Und nenn es mein Jeff Okuda-Trauma. Aber es ist
das kannst du nicht vergleichen. Nein, das kannst du nicht vergleichen. Kair Elam wird hier als Nummer 2 Corner aufgebaut. Jeff Okuda musste gleich die ganze Defense schmeißen. Und okay. das ist der Unterschied. So, Kair Elam wird hier langsam aufgebaut.
So. Übrigens Props dafür, dass du den Namen wirklich richtig schön ausgesprochen hast. Also jetzt lobe ich mal dich. Meins klang jetzt richtig, ich habe mich geschämt gerade, als du das gesagt hast. Also, ja, aber er wird ja auch nicht so richtig aufgebaut. Also er kommt ja auch direkt wahrscheinlich.
Aber Nummer 2 Corner, aber ne, ja, also genau, okay, ist nicht genau, gleich die 1.
Okay, Ikuda musste ja gut, okay, du hast recht. Ikuda musste gleich jeden Nummer 1 Receiver der Liga covern. Und wenn du bei den Detroit Lions spielst, dann ist das halt Justin Jefferson bei den Vikings, Devonta Adams bei den Packers und Allen Robinson, das ist schwierig. Ja, von daher, diese Secondary ist krass. Also auch hier wieder, du hast in der Defense, du hast keine nennenswerten Spieler verloren. Nennenswert ist für mich lieber Wallace und der ist ersetzbar. Das wird der Rookie schaffen. Ne, aber der Rest ist stark, also in der D-Line setzt du auf die Jüngeren, okay, aber auch das wird von der Qualität stärker, eher besser als schlechter. Und in der Offense gilt das Gleiche. Also dieses Team kann auf Erfahrung aufbauen und hat sich nicht verschlechtert, weil kein Aderlass. Einziger Punkt, die Frage, wie wirkt sich der Verlust von OC Brian Daboll aus? Das bleibt so ein bisschen spannend. Aber da muss man dann halt
Sie haben ja den Quarterback-Coach jetzt zum OC gemacht und ich glaube, der führt das einfach genauso weiter oder wird das weiterentwickeln. Von daher glaube ich, halte Daboll für einen krassen Coach. Aber ich glaube, dass sie das smart gelöst haben, dass die Bills jetzt einfach eine gute Organisation sind, die das auffangen kann.
Genau, so und genau. Also er war QB-Coach und er war ja letztes Jahr sogar auch schon Passing-Game-Coordinator. Also er hat ja schon seinen Einfluss auf das Passing-Game gehabt. So, und wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, wenn man Brian Daboll gefeuert hätte, weil es nicht funktioniert hat, dann würde ich sagen, ja gut, okay, dann wird sich was ändern, aber es hat verdammt gut funktioniert und warum, never change a winning system, so warum sollte er das tun und er kommt aus dem System. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass das so einen dramatischen Unterschied machen wird und mit Josh Allen arbeitet der eh eng zusammen, ne? Schon seit Jahren, von daher ist das hier kein Punkt. Ja, und der X-Faktor für die Buffalo Bills ist für mich so ein bisschen in der Offense. Können die Spieler, von denen wir jetzt schon gesagt haben, dass wir sie gut finden, aber können sie über eine ganze Season auch krass performen? Mhm. Und damit meine ich Gabriel Davis, Isaiah McKenzie. Ich glaube ja, das sind die beiden Wide Receiver und die rechte Seite der O-Line. Weil da wird in Bates und Brown halt auch viel Hoffnung gesetzt und können sie dieser Hoffnung gerecht werden. Und wenn das dann auch noch funktioniert, dann sind die Bills dieses Jahr noch stärker und dann sehe ich keinen Grund zu glauben, warum die Buffalo Bills nicht 13-4 gehen könnten.
Ich bin auch bei 13-4. Exakt das. Und für mich sind die Buffalo Bills der erste Super Bowl-Contender, den wir hier besprechen.
Ja, absolut. Und Josh Allen ist für mich auch wieder ein MVP-Kandidat. So, das ist jetzt das klang so, als wäre das voll der Geheimtipp. Ist es natürlich nicht. Aber für mich auch dieses Jahr sehr wahrscheinlich, wenn wir dann eine Folge machen irgendwann, könnte es darauf hinauslaufen, dass das für mich auch wieder Josh Allen wird.
Ja, diesmal würde ich wahrscheinlich sogar mitgehen. Aber. Ey, ich würde sagen, das war die AFC East. Es war mir ein Blumenpflücken. Ich hoffe, wir haben alles erwischt. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach Nachrichten. Schreibt uns bei Twitter, schreibt uns bei Instagram. Mir war es ein Blumenpflücken. Mir hat das sehr viel Freude gemacht. Wenn euch die Folgen gefallen, gebt uns eine Bewertung bei Spotify. Sagt es all euren Freunden, sagt es allen Fans, die ihr kennt, von der jeweiligen Division oder von dem jeweiligen Team. Ich freue mich auf die Saison. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Ja, du hast das schon so schön abmoderiert, aber wollen wir für unsere Hörer, weil wir so viel geredet haben, nochmal die Standings wie letzte Woche am Ende einmal durchgehen?
Oh, jeder seine vier? Können wir machen.
Ja, einfach nur so nochmal fürs Protokoll. Willst du anfangen?
New York Jets 5-12, Miami Dolphins 8-9, New England Patriots 8-9, Buffalo Bills 13-4.
Auf 4 New York Jets 6-11 mit ganz viel Hoffnung. Auf 3 New England Patriots 7-10, auf 2 Miami Dolphins 10-7 und auf 1 Buffalo Bills 13-4.
So. In diesem Sinne, jetzt Leute. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.